another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer.
Hallo Fabian.
Hallo Gunnar.
So, da sind wir wieder. Und jetzt schnell, schnell!
Schön, wie dezent du hier in unser heutiges Thema einführst.
Es muss alles ganz schnell gehen. Fabian, was verbindet dich mit Sonic? Außer dem schieren Tempogefühl, das einen befällt, wenn man nur die blaue Farbe sieht.
Boah, mit Sonic verbindet mich eigentlich relativ viel, weil schon als Kind war er natürlich präsent für mich, auch wenn nicht jeder weiß, dass ein Nintendo-Kind war. Das heißt, ich habe NES gespielt, ich habe Gameboy gespielt, dann habe ich Super Nintendo gespielt, dann irgendwann habe ich auch Nintendo 64 gespielt. Ich hatte aber bei mir im Ort, ich komme aus einem relativ kleinen Kaff in Hessen, jemanden wohnen, der war, glaube ich, so 2 Jahre älter als ich, der hieß Christian, und der hatte zu Hause ein Mega Drive von Sega, und natürlich hatte der Sonic the Hedgehog zu Hause, und ich habe das ab und an da mal gesehen und gespielt. Und ansonsten, ich weiß auch, dass er noch Super Hang-On hatte und er hatte Mortal Kombat. Und da war ich ja richtig sauer, weil er hatte diese ungeschnittene Version von Mortal Kombat, die auf dem Super Nintendo anders war. Da waren Fatalities anders und es war alles ein bisschen zahmer. Und da war ich schon so ein bisschen neidisch. Ich war damals nicht unbedingt so neidisch auf Sonic the Hedgehog, weil ich natürlich auch ein Mario-Fan war und gesagt habe, ach, geh mir weg mit dem Spiel, das ist schnell. Aber der Igel, der ist ja irgendwie doof als Charakter. Und dann sind diese Level so komisch aufgebaut. Da kann man gar nicht alles entdecken, weil die so verschachtelt sind. Meine Beziehung wurde aber immer besser über die Jahre. Und ich finde es schön, dass jetzt nach den doch schon recht vielen Folgen, die wir haben bei Super Stay Forever, wir uns auch heute mal dem Thema Sonic hier widmen.
Ja, sprechen wir mal drüber. Ich hatte gar keinen Mega Drive. Ich habe mir immer eins aus dem Laden mitgenommen, wenn ich ein Spiel spielen wollte. Ich habe ja, wie du vielleicht weißt, in einem Spielladen gearbeitet. Aber das ist tatsächlich auch meine primäre Connection zu Sonic, weil Sonic war eins der Spiele, ich glaube, der zweite war das damals schon. Ich war ja erst ab 93 in dem Laden. Und das war eins der Spiele, die im Laden halt immer liefen, auf irgendeiner Demostation von Sega. Und wie das halt immer so ist, die Spiele, die im Laden in der Demostation laufen, gehören mit zu den meistgespielten Spielen einer Zeit für mich, weil ich ja immer, wenn niemand gerade im Laden war, da hingegangen bin und das gespielt habe. Ich konnte ja nicht den ganzen Tag Inventur machen oder so. Bin dann immer mal rüber und habe dann halt mal vorgespielt. Und wenn da halt der Chef kam und sagte, musst du hier irgendwas sortieren, habe ich gesagt, ja, ich muss ja die Spiele auch kennen, Ramin, weißt du doch. Und dann habe ich relativ viel erste Level gespielt von Sonic-Spielen.
Was im Fall von Sonic 1 gar nicht die schlechteste Wahl dann ist, dann hast du durchaus schon was richtig Gutes davon gesehen. Und ich glaube, hier deckt sich das so ein bisschen zwischen, das lief bei euch im Laden und du hast das viel gespielt mit, das haben auch viele andere Mega Drive-Besitzer gespielt, weil es wirklich eins der erfolgreichsten Spiele für die Plattform ist. Und wir sagten es jetzt schon, es ist erschienen für Segas Mega Drive, also die 16-Bit-Konsole, im Juni 1991. Und es ist zuerst erschienen, das ist relativ ungewöhnlich für ein Konsolenspiel der damaligen Zeit, in Europa und den USA und erst einen Monat später in Japan, wo es entwickelt wurde. Es stammt von Sega selbst, also das wurde in-house entwickelt und auch gepublished und ist natürlich ein 2D-Jump'n'Run, das zunächst exklusiv damals erschien für das Mega Drive, aber dann relativ schnell auch noch portiert wurde auf die anderen eigenen Plattformen, also das Master System und den Game Gear.
Genau, und die Hauptrolle spielt Sonic, der namensgebende Eagle, Hedgehog, das englische Wort für Eagle. Und das ist eine Maskottchenfigur, eine typische Maskottchenfigur in einem relativ einfachen Stil, in so einem Comic-Look mit großen Augen und 5 Finger in der Hand. Entschuldige, ich nehme das mal zurück. Und so weißen Handschuhen und übertriebenen Schuhen und stilisierten Stacheln, die er nur so richtig am Kopf hat und nicht so sehr auf dem Rücken. Ist nämlich ein Geschwindigkeitsigel, sagen wir es, wie es ist. Total schnell, viel schneller als ein richtiger Igel. Ich weiß überhaupt nicht, warum es ein Igel geworden ist, wenn man einen schnellen Charakter wählen wollte. Weil Igel sind ja bekanntlich nicht so schnell sonst normalerweise, aber der kann da durch die Level britzen mit Tempo und kann springen und auch Attacken ausführen. Es ist schon auf den ersten Blick ein relativ normales Jump'n'Run, wie es die zu dieser Zeit häufiger gab. aber halt mit diesem Igel, dieser ikonischen Figur.
Und die Geschwindigkeit spielt eine große Rolle. Ich habe immer gedacht, es wäre so ein bisschen ironisch, dass sie einen Igel genommen haben, weil Igel vielleicht super langsam sind. Stimmt auch nicht so ganz. Also die können wohl so 7 km/h erreichen in der Spitze.
Fabian, der Igel ist in unserem Kulturkreis das prototypisch langsamste Tier nach der Schnecke, wegen dem Hase- und Igel-Ding.
Aber wieso kann er denn 7 km/h erreichen? Das ist ja gar nicht so schlecht.
Ich weiß nicht, wie schnell das ist. Es ist schneller als ein Fußgänger, ja. Aber er hält das ja nicht lange durch, das Tempo, glaube ich, der Igel.
Das Ding ist, die Amerikaner und die Japaner, die wussten es vielleicht auch gar nicht, dass Igel langsame Tiere sind, weil wusstest du, dass die da gar nicht heimisch sind oder waren? Also heute ist natürlich sowas alles importiert, aber normalerweise kamen keine Igel vor in den USA und in Japan, sondern für die war das quasi ein exotisches Tier, das hier die Hauptrolle spielt.
Ja, das ist sogar mit einer der Gründe angeblich, warum sie einen Igel gewählt haben, weil das so ein fancy exotisches Tier ist. Wie so ein Zebra oder so. Ja, oder ein Elefant.
Und hier gehst du raus und findest ihn im Garten. Und dann rennt er dir davon.
Ja, wirklich.
Wenn du ihn einfangen willst. Nein, macht er natürlich nicht. Wahrscheinlich ist er schon eigentlich ein langsames Tier. So oder so, ein Igel namens Sonic spielt hier die Hauptrolle und er jagt einen bösen Wissenschaftler namens Dr. Ivo Robotnik. Robotnik ist ein menschlicher Charakter, ein dicker Typ, schwarze Hose, rotes Hemd, einen großen Schnauzbart. Das ist so sein Erkennungszeichen, also wirklich so ganz lang und gezwirbelt zur Seite hin. Und dieser Dr. Robotnik, der jagt nach den Chaos Emeralds. Das sind so mächtige Edelsteine und es heißt, wer die hat, der besitzt eine unglaubliche Macht. Und Robotnik möchte diese 6 Edelsteine an sich bringen. Und dafür fällt er ein in die Spielwelt namens South Island und verwandelt die ganzen tierischen Bewohner dort in Metallmonster, die dann deine Gegner im Spiel darstellen. Oder er nimmt die Tiere, die er nicht verwandelt, die später in solche Container ein. Die öffnet man dann immer am Levelende. Wenn man sowas geschafft hat, springt man auf so einen Container drauf und dann fliegt er auseinander und die Tiere springen da wieder raus. Warum er genau die ganzen Tiere in Monster verwandeln muss, um diese Diamanten zu bekommen, das weiß man nicht so genau. Aber das macht man halt so. Wenn man irgendwo einfällt, dann versucht man ganz viel Böses zu tun, um sich möglichst unbeliebt zu machen. Sonic will das quasi umkehren und er sucht auch seinerseits nach diesen Diamanten. Und das Ganze erstreckt sich dann über ein etwa 2 Stunden langes Spiel mit 6 Welten. Und diese 6 Welten haben jeweils 3 Level. Und am Ende, nach dem 3. Level der 6. Welt, da schließt sich noch so ein finales Abschlusslevel an mit einem letzten Showdown mit Dr. Robotnik. Dementsprechend, weil das Spiel nicht so lang ist, gibt es hier keine Passwörter und es gibt auch keine Speicherfunktionen via Batterie oder ähnliches. Man muss das am Stück durchspielen, das schafft man aber schon ganz gut.
Die Welten heißen hier Zonen, Zones und enden jeweils mit einem Bosskampf gegen Dr. Robotnik, der dann immer mit neuen technischen Gerätschaften aufwartet nach jedem Level und dann am Ende jedes Levels auch flieht. Foreshadowing, dass man ihn nochmal besiegen muss dann später, was man ja dann bis zum Spielende mehrmals tut. Genau, damit ist das Spiel so grundsätzlich beschrieben in den ganz groben Zügen. Wir gehen auch noch genau auf Fragen des Game Designs und derartige Sachen ein. Aber wir würden erstmal ein bisschen die Historie herleiten und nochmal ganz kurz klären, was das für eine Bedeutung hat, das Spiel, und warum wir das überhaupt besprechen. Falls das jemand noch nicht weiß, falls jemand unter einem Stein gewohnt hat und nicht weiß, warum Sonic the Hedgehog ein bedeutendes Spiel sein sollte.
Ja, also wir besprechen es aus dem Grund, weil es natürlich eins, ich sagte es schon, der erfolgreichsten Mega Drive-Spiele ist und es ist auch sehr prägend für seine Plattform und Sonic wird ein super beliebter Charakter. Und es ist auch interessant, es ist nicht das Spiel, mit dem das Mega Drive startet. Also das Mega Drive kommt raus und dann ist das Sonic und deswegen wird diese Plattform erfolgreich. Im Gegenteil, als Sonic erscheint Mitte 91, da ist das Mega Drive vor allem in Japan schon lange raus, nämlich 2,5 Jahre, das ist da Ende 1988 erschienen. Und es ist so ein Spiel, wo man eher hergeht und sagt, hey, jetzt brauchen wir auch mal ein Maskottchenspiel und wir brauchen ein Spiel, was weltweit funktioniert. Und das kommt mit Sonic und tatsächlich funktioniert dieser Plan.
Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, wie groß Sonic relativ schnell wird und wie groß es ja bis heute ist, so als Marke. Wir erzählen das später noch ein bisschen genauer, aber ich meine, es gibt dann Serien, tausende von Spielen, Kinofilme, alles Mögliche. Und Bei Mario ist das ja auch so. Aber Mario ist halt so entstanden. Natürlich aus dem Flow entstanden, aus den Spielen. Erstmal bei Donkey Kong mitgemacht und dann eigene Spiele gekriegt und so. Und hier haben sich einfach ein paar Typen hingesetzt und haben gesagt, wir machen jetzt den Charakter. Und haben das auch geschafft. Rate mal, kleine Aufgabe, rate mal in den ersten 30 Jahren von 91 bis, sagen wir mal, 2020, wie viele Jahre gab es da in diesen Jahren, in denen kein Sonic-Spiel erschienen ist?
Boah, ich bin da jetzt nicht drauf vorbereitet, aber es gibt so viele Genres, in denen Sonic aktiv ist. Und mittlerweile erscheinen ja alle Nase lang auch irgendwelche Mobile-Only-Games.
Genau.
Und dann gibt es Rennspiele und Denkspiele und ich weiß gar nicht, was es da noch alles gibt. Ich muss jetzt mal überlegen. Es gibt so eine Zeit eher an den Anfängen der 2000er, wo Sonic auf jeden Fall irgendwann struggelt und gerade die 3D-Spiele dann echt schwach sind teilweise. Aber ich glaube, selbst hier gibt es kein Jahr ohne irgendein neues Sonic-Spiel.
Ja, das ist korrekt. Es gibt kein einziges Jahr ohne Sonic-Spiele. Und in diesen ganzen 30 Jahren gibt es nur 2 Jahre mit nur einem Sonic-Spiel. Und in allen anderen Jahren sind es 2 oder mehr, in den Spitzenjahren bis zu 7. Wobei ich mit Spielen auch dann so Versionen meine, wenn halt nochmal eine Mobile-Version rauskommt, wird die als eigenes Spiel geführt. In typischer Spieleindustriezählung, wo man in sogenannten SKUs zählt und nicht in reinen thematischen Spielen nur. Aber das ist eine ganz erstaunliche Zahl. Ja,
ja, gerade auch die frühen, populären, erfolgreichen Sonic-Spiele, die werden natürlich auch viel noch portiert. Und das führt dann eben auch dazu, was du eben gerade gesagt hast, dass sie dann eben auch Lücken füllen im scheinbar existierenden Anforderungskatalog, wo drin steht, wir brauchen 3 neue Sonic-Spiele jedes Jahr. Wir besprechen es aber nicht nur, weil es ein erfolgreiches Spiel ist und beachtetes Spiel ist, sondern weil es auch ein gutes Spiel ist. Es ist tatsächlich ein schönes 16-Bit-Jump'n'Run. Es lebt sehr stark von bestimmten Eigenheiten, die teilweise auch visueller Natur sind. Und es ist ein sehr schnelles Spiel. Aber es steckt auch inhaltlich da durchaus einiges drin. Und auch was das Game Design angeht, ist es ein interessantes Spiel. Und es ist daran anknüpfend auch ein Gegenentwurf in gewisser Weise. Da wirst du mir jetzt vielleicht gleich widersprechen. Ich würde sagen, das stimmt nicht. Für mich ist es ein bisschen, wenn man es zumindest oberflächlich betrachtet, ein Gegenentwurf zu den Mario-Titeln, weil die sich anders anfühlen und weil die eher gemächlich ablaufen und weil sie eine andere Art der Dynamik haben. Dann hast du es natürlich eben schon gesagt, Sonic wird Segas Maskottchen und auch das verleiht ihm eine hohe Relevanz für eine Besprechung hier bei uns. Und last but not least gibt es für mich noch einen Punkt, der an Sonic interessant ist. Ich habe das eben schon mal gesagt, das Spiel kommt ja erst 2,5 Jahre nach dem Mega Drive und es steht auch für einen Wechsel in der Softwareentwicklung bei Sega, was die Heimkonsolen angeht, weil als es losging, haben die viele Arcade-Portierungen gemacht für Master System und dann auch für das Mega Drive. Und hier haben wir ein Spiel, was exklusiv wirklich für zu Hause entwickelt wurde, weil Sega gemerkt hat, okay, das müssen wir auch machen, weil das wollen die Leute haben, die wollen nicht nur Arcade-Portierungen. Und deswegen auch Sonic the Hedgehog 1 ein wichtiges, besprechenswertes Spiel, weil es eben für diesen Paradigmenwechsel steht.
Ja, bin ich vollkommen auf deiner Seite, auch mit dem Mario-Vergleich. Wir werden später noch detaillierter Sonic und Mario vergleichen und da sehen, dass es schon fast auffällig ist, wie oft diese beiden Spiele oder zumindest mal bestimmte Vertreter dieser beiden großen Serien die gegenteilige Game Design Entscheidung treffen. Aber dann gehen wir erstmal kurz in die Historie. Um zu verstehen, wie Sonic entstanden ist, müssen wir zurück zu den Anfängen von Sega im Bereich der Heimvideospiele. In der ersten Hälfte der 80er Jahre ist Sega natürlich ein etablierter Arcade-Hersteller, auch erfolgreich und auch eine große Nummer im Geschäft, technisch führend und alles, aber das Geschäft ist rückläufig. Sega wird von diesem großen Markttrend des Niedergangs der Arcades nicht verschont. Also starteten sie auch in den Heimkonsolenmarkt und zwar schon 1983. Am gleichen Tag wie Nintendo mit dem Famicom haben sie die 8-Bit-Konsole SG-1000 gelauncht. Haben wir hier schon verschiedentlich mal erwähnt, ist aber ein weitgehend unbekanntes Gerät hier im Westen. Die Konsole verkauft sich nicht so schlecht, hat auch am Anfang mehr Spiele als der Nintendo-Konkurrent, aber nur für Japan. Die folgen so einem Lizenzierungsmodell und dürfen auch andere Hersteller das dann bauen, wie bei manchen anderen Geräten auch, beim CDI oder so. und die anderen großen Territorien wie die USA. Und da werden dann Varianten dieses Geräts von anderen Firmen gebaut, oft auch unlizenziert.
Du hast gerade gesagt, das Gerät verkauft sich anfangs gut. Das liegt eben auch daran, dass das Sega-Gerät mehr Spiele hat als Nintendos Famicom. Und das dreht sich aber relativ schnell. Also schon im Folgejahr 84 ist das Famicom von Nintendo deutlich erfolgreicher. Und Sega antwortet nicht mit neuen Spielen unbedingt darauf, sondern sie verbessern ihre Hardware. Und 1985 haben sie dann eine sogenannte Mark III-Variante fertig von ihrem SG-1000. Und die ist das, was im Westen später das Master-System wird. Da könnt ihr euch ganz viel zu anhören in der passenden Stay Forever Technik-Folge von Henner. Da wird sehr ausführlich über das Master-System gesprochen. Dieses Gerät ist dann da und ist auch nicht schlecht, aber gegen Nintendo kommt man nicht so richtig an. Und ein Grund für den Erfolg von Nintendos Konsole ist, dass es einfach viele hochklassige Eigenentwicklungen gibt. Nintendo hat solche Sachen wie dann das erste Mario Bros., die haben ein Zelda, die haben ein Metroid, das sind frühe Famicom und dann auch NES-Titel. Und Sega konzentriert sich eben darauf, dass sie hergehen und sagen, ah, was haben wir denn in der Arcade, was ist der erfolgreich, das portieren wir mal eben so gut, wie es halt eben geht. Und das machen sie so ausführlich, dass sie sich auch nicht so groß darum kümmern, mal mit den Drittherstellern zu sprechen. Und viele Firmen springen dann auf den Famicom-Zug auf, also wichtige Partner hat Nintendo damals ja auch in Firmen wie Konami, Capcom oder auch Square Enix. Und Sega steht da so ein bisschen auf verlorenem Posten und muss halt alles mehr oder weniger selbst machen. Und das funktioniert einfach nicht so richtig gut.
Wir haben am Anfang ja von vielen Spielen gesprochen, die das SG-1000 hatte im Vergleich zum startenden Famicom. Aber das dreht sich um relativ schnell, wie du schon sagst. Und viele Spiele ist natürlich auch grundsätzlich relativ zu dem, was man sich heute unter vielen Spielen vorstellt. Mhm. Für das SG-1000-3000 erscheinen über den Lebenszyklus hinweg 67 offiziell lizenzierte Spiele und noch ein paar Programme und noch ein paar Ungerade in anderen Territorien von anderen Herstellern. Aber das ist schon alles, ja, und die sind alle von Sega. Und für das NES und Famicom erscheinen ja deutlich über 1000 Spiele in dem langen Lebenszyklus, den diese Konsole hat. Und lange, lange, lange nicht nur von Nintendo, ja, von vielen Firmen, von denen du schon einige genannt hast.
Ja, ist natürlich jetzt dadurch auch ein bisschen verzerrt, da das Famicom so unglaublich lange existiert. Also es gibt ja bis Mitte der 90er einfach Spiele dafür und sie ändern auch die Hardware zwischendurch nicht, sondern sie haben halt dieses eine Modell und dafür kommen dann eben so unglaublich viele Spiele raus. Also zur Zeit, wo das NES dann platt gemacht wird als Konsole, da ist das Master System ja schon längst tot und begraben bei Sega. So oder so, Sega wird natürlich auch klar, dass sie irgendwas machen müssen und 1985 beginnen sie damit, eine interne Division aufzubauen, die eben Spiele machen soll, die primär für zu Hause gemacht sind. Und das macht diese Abteilung dann auch. So eines der ersten bekannteren Ergebnisse dieser Abteilung ist Alex Kidd in Miracle World. Das erscheint ab 1986 und 1987 kommt dann Phantasy Star hinzu. Das werden wir sicherlich ja auch mal irgendwann besprechen oder vielleicht einen der Nachfolger, weil es wirklich so ein bisschen Segas Antwort auch auf Final Fantasy oder Dragon Quest und andere große japanische Rollenspiele ist. Und hier ist man natürlich wirklich dann schon weit weg von den oft oberflächlichen und kurzen Arcade-Portierungen, die man vorher hatte, sondern es war ein ausgewachsenes JRPG für zu Hause, das dann eben fürs Master-System kam. Diese Spiele entstehen unter der Führung eines Mitarbeiters namens Kotaro Hayashida, der ist seit 1983 bei Sega und wird dann auch verantwortlich für den Spieleoutput für den Heimkonsolenmarkt.
84 bekommt er einen Mitarbeiter, den erst 18 Jahre alten Yuji Naka. Der hat keine formelle Ausbildung als Programmierer, hat sich autodidaktisch Kenntnisse angeeignet, wie man das halt damals gemacht hat, diese ganzen Wunderkinder. Und der kriegt da auch gleichen Auftrag mit einem anderen Programmierer namens Kawaguchi zusammen, der war auch gerade neu, ein Spiel zu programmieren. Und sie haben gedacht, mach mal ein Spiel für Mädchen. Völlig überraschender Gedanke zu der Zeit. Und dann haben die ein Spiel namens Girl's Garden gemacht, ein relativ einfaches, kleines Actionspiel, noch für das SG-1000. Das war ihr erstes Spiel und ab da war dann der Naka ziemlich etabliert, hat dann auch Arcade-Ports gemacht von Sachen wie Space Harrier und Outrun. Und dann ab 87 war er leitender Programmierer beim ruhmreichen Phantasy Star.
Dann sind wir in 1988 und es steht der Japan-Release des Mega Drive bevor. Und hier rächt sich natürlich das, was Sega in den Jahren zuvor gemacht hat. Also sie haben sich nicht groß drum gekümmert, den Third-Party-Support zu bekommen. Und dementsprechend gibt es nicht so viele Firmen, die Spiele für das Mega Drive machen wollen. Weil mittlerweile ist Nintendos Famicom halt richtig erfolgreich auch. Und parallel zum Start des Mega Drive hat Nintendo auch einen richtig dicken Titel am Start fürs NES, auf den wir noch kommen werden. Sega steht unter Druck. Komischerweise fangen sie diesmal dann nicht gleich an zu sagen, hier sind 10 brandneue Spiele, die sind nur für das Mega Drive entwickelt, sondern sie machen Wiederportierungen. Also sie bringen Sachen wie Altered Beast, wie Super Hang-On, also das Motorradrennspiel, oder sie machen zumindest Sequels zu Sachen, die erwiesenermaßen in der Arcade funktioniert haben. Also es gibt dann Space Harrier 2 und es gibt ein Revenge of Shinobi, das haben wir hier auch schon mal besprochen. Und neu machen sie dann auch noch Sequels zu den Sachen, wo sie gemerkt haben auf dem Master System, die kommen ja ganz gut an. Also es gibt ein neues Alex Kidd Jump'n'Run, Alex Kidd in the Enchanted Castle und es gibt eine Mega Drive Fortsetzung zu Phantasy Star. Und damit haben sie auch die zwei großen Master System rein auf dem Mega Drive abgedeckt. Und um noch etwas ein breiteres Portfolio zu bekommen, gucken sie nicht nur bei ihren eigenen Arcade-Titeln, sondern sie schauen auch bei anderen Firmen, was haben die denn eigentlich so? Und wenn die keinen Bock haben, das für unser System umzusetzen, dann holen wir uns doch einfach die Lizenz und machen das selbst.
Das ist ein bisschen überraschender Move von Sega und zeigt, wie verzweifelt Sega gewesen sein muss, dass sie dann die Programmierarbeit selber leisten wollten, weil die anderen Firmen es nicht für sie machen wollten. Und dazu gehört, dass der Yuji Naka, von dem wir eben schon gesprochen haben, im Herbst 88 die Amusement Machine Show in Tokio besucht, wo er sich dann die neuesten Automaten der japanischen Firmen anschauen kann. Und da sieht er einen Automaten, der ihn besonders beeindruckt, und das ist Ghouls and Ghosts. Dann setzt er sich dafür ein, dass sie da eine Lizenz kaufen, um dafür einen Port zu machen. Das soll er und will er auch selber machen. Er hat aber wenig Zeit für die Programmierung, 5 Monate, und stellt während des Programmierens fest, dass die 4 Megabit eines Mega Drive Moduls nicht ausreichen, um die Grafik ansatzweise adäquat wiederzugeben. Dann bekommt er noch ein Megabit draufgelegt, dann hat er ein 5 Megabit Modul, arbeitet wie ein Tier und lernt aber nebenbei was, was ihm noch nützlich sein wird, später bei Sonic, unserem eigentlichen Thema. Das Ghouls and Ghosts arbeitet nämlich mit so schrägen Landschaften. Das hat so schräge Oberflächen, die so natürlichen Wellen folgen. Das ist erstmal ein 2D-Jump'n'Run, das auf den ersten Blick aussieht wie alle 2D-Jump'n'Runs. Ja, man hat so eine Ebene im Vordergrund, auf der der Charakter läuft, und dahinter dann Objekte im Raum, die parallax scrollen. Aber diese erste Ebene vorne, die kann Wellen haben und so sanfte Übergänge, nahtlos erscheinende Anstiege und Gefälle. Und das ist zu der damaligen Zeit ein Feature, das gibt es eigentlich sonst nirgendwo. Dann lässt er sich den Code geben von der Arcade-Version, von ihrem Lizenzpartner, das ist ja Capcom. Und dann versteht er die technischen Parameter dieser Art, eine Umgebung zu gestalten, und experimentiert bereits im Geist damit, sowas mal in einem anderen Spiel noch zu machen und das vielleicht dann noch stärker auszuprägen. Foreshadowing auf Sonic.
Ja, ich möchte einmal kurz verweilen hier an der Stelle, weil ich das super spannend finde. Also ich kenne zum einen Ghouls and Ghosts sehr gut. Das habe ich auch auf dem Super Nintendo damals viel gespielt und auch später noch in anderen Versionen. Und ich habe natürlich auch schon mal Sonic vorher gespielt, aber mir ist das nie aufgefallen, dass die beiden Spiele diese Gemeinsamkeit teilen mit diesen Anstiegen und den Gefällen und dass es so natürlich wirkende Hügel in der Umgebung gibt und wie ungewöhnlich das vor allem auch ist. Also man guckt diese Spiele an auf Screenshots und wenn man dieses Wissen nicht vorher hat, denkst du so, ja, ist ein typisches 2D-Spiel der damaligen Zeit. Aber dass das eben nicht so ist, von wegen, da ist ein gerader Weg und dann ist da eine zweite Höheebene, auf die du hochspringst, und die hat wieder einen geraden Boden und das ist alles rechteckig begrenzt, sondern das sind einigermaßen organisch wirkende Verläufe der Landschaft hier. Und wie ungewöhnlich das ist, finde ich ganz komisch, dass mir das vorher nie so richtig aufgefallen ist und auch jetzt erst eben in der Recherche und der Beschäftigung mit Sonic wirklich klar geworden ist, wie besonders das war.
Diesen ganzen Ghouls and Ghosts, Ghosts and Goblins artigen Spielen müssen wir auch mal eine eigene Folge machen. Die sind so schön und so ein bedeutender Teil meiner Jugend, ey.
Die sind aber auch so wahnsinnig schwer, Gunnar.
Ja, so schwer.
Da muss ich mir wieder Urlaub nehmen.
Wir müssen was machen wie die BPJS und uns das vorspielen lassen. Und wenn ich zu alt bin, dann stelle ich so einen Vorspieler ein, der mir die ganzen schweren alten Arcade-Spiele vorspielt.
Ach, wir schaffen das schon. Das ist ja nicht das erste schwere Spiel, was wir dann bewältigt haben. Du hast es beschrieben, er wird beeinflusst von Ghouls and Ghosts. Das Mega Drive ist dann auf dem Markt. Es verkauft sich in Japan auch erstmal nicht so schlecht. Es vergehen dann 2 Jahre. Bis Ende 1990 verkaufen sie 2 Millionen Exemplare. Und damit werden sie zwar nicht zur Nummer 1 vor dem NES, aber das wirkt durchaus wie ein Erfolg. Was sie noch nicht wissen, Nintendo wird später das Super Nintendo auf den Markt bringen. Das erscheint in Japan im November 1990. Die verkaufen in 4 Monaten dann diese 2 Millionen Exemplare. Aber das kann Sega ja noch gar nicht wissen zu der Zeit, wo sie mit dem Mega Drive rauskommen. Das heißt, sie haben es noch in der Hand, hier Ende der 80er das Gerät zu schlagen. Und mittlerweile wissen sie auch, was natürlich die Stärken Nintendos ausmacht. Und das sind die starken eigenen Spiele. Und Kotaro Yashida, dem Leiter der Heimdivision, ist mittlerweile klar, dass Mario einen ganz großen Anteil hat an dem Erfolg Nintendos. Und ich habe eben gesagt, dass Nintendo den Mega Drive Release kontert mit einem großen Spiel. Und das ist Super Mario Bros. 3 auf dem NES. Und das ist nicht nur eins der besten 8-Bit-Spiele überhaupt, das ist generell eins der besten 2D-Jump-Runs und Sega hat nichts in der Qualität, was damit mithalten könnte, also nicht mal annähernd. Und jetzt sagt Hayashida, sowas brauchen wir auch. So ein starkes Spiel für zu Hause, ein tolles Jump'n'Run, ein Maskottchen. Und dann geht er her und nimmt sich die Leute, die er in seinem Team hat. Also das ist zum einen Yuji Naka, dann ist da noch ein junger Cartoonist namens Naoto Oshima. Der ist damals auch so Anfang 20, arbeitet seit 1987 bei Sega. Diese beiden werden dann da zusammengeführt und es kommt noch Hirokazu Yasuhara dazu. Das ist auch ein junger Mitarbeiter, erst 1965 geboren und der wird zum leitenden Designer des neuen Projekts, das sie dann hier starten. Und Naka ist immer noch angefixt von dieser Idee, die er bei Ghouls and Ghosts gesehen hat. Er möchte ein Spiel haben, was auf unebenes Terrain setzt, um das jetzt mal einigermaßen bürokratisch zu sagen. Gleichzeitig soll es aber auch ein schnelles Spiel sein. Ghouls and Ghosts ist ja relativ langsam, da muss man sich richtig aufmerksam und mühevoll voranarbeiten. Er möchte was, was schnell geht, was aber diese ungewöhnliche Landschaftsgestaltung hat und auch visuell den Spieler einfach mitreißt. Und der Oshima, der entwirft den Charakter dazu, der Yasuhara macht das Leveldesign. Und so fangen sie dann schließlich an, da zu werkeln und wir sind jetzt wirklich so am Übergang in die 90er und der Großteil der Entwicklung von Sonic wird dann auch ins Jahr 1990 fallen.
Das ist ja immer noch ein relativ junges, unerfahrenes Team, das sie da haben. Ja, die sind jetzt schon ein paar Jahre da, aber das ist jetzt nicht ihr A-Team aus der Arcade. Das sind die Home-Division-Leute, die deutlich weniger Erfahrung haben als ihre Star-Teams auf der Arcade. Sie setzen aber die dran, weil es ja auch bei Sega sehr unterschiedlich arbeitende Divisions sind, ja, die Home Division und die Arcade Division. Derweil geht das Leben jetzt erstmal weiter. Das Mega Drive kommt 1989 in die USA und 1990 dann auf die PAL-Märkte, also auch zu uns. Sega beginnt, die westlichen Märkte höher zu priorisieren und zu versuchen, dass sie halt auch Charaktere und Spiele machen, die sich auch da spielen lassen und die nicht nur auf Japan gemünzt sind. Und dann gibt es doch noch eine größere Anstrengung zu diesem Maskottchen-Thema. Und das bleibt nicht bei einem Typen in der Home Division zunächst. Sie machen nämlich einen internen Wettbewerb zur Gestaltung eines Maskottchens. Die Sache zieht dann größere Bahnen in der Organisation von Sega. 200 Einreichungen kommen da rein, die auch berücksichtigt werden wollen. Und der Naoto Oshima hat aber in der Zwischenzeit einen Entwurf für den Charakter Sonic schon mal fertig. Wir nennen ihn jetzt schon mal Sonic, aber es gab natürlich auch Diskussionen um den Namen. Wir kommen gleich noch zur ganzen Namensgebung. Und er hat jetzt einen anthropomorphen Igel mit den Zügen anderer tierischer Publikumslieblinge wie Mickey Mouse und Felix the Cat. Also ich habe es am Anfang schon ganz kurz in dieser ersten Beschreibung gesagt, das ist so ein ganz bestimmter Comic-Cartoon-Look, ein Tick altmodischer Look mit diesen weißen Handschuhen, die diese alten Cartoon-Figuren immer haben, wie Mickey Mouse. Und du kannst den echt neben eine alte Mickey Mouse und einen Felix the Cat, das ist ja auch eine ganz alte Figur, stellen und der fällt irgendwie nicht negativ auf. Ja, also der sieht nicht aus wie aus einem anderen Stilrichtung oder aus einer anderen zeitgeschichtlichen Epoche. Der ist sehr angelehnt an so ein Standarddesign, wie es im Cartoon und im Comic damals vorherrschte.
Da mal kurz die Zwischenfrage gestellt. Was denkst du, Gunnar, warum diese Figuren immer Handschuhe tragen? Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Also zum einen, meine Idee ist, dass das die Hände nochmal hervorhebt, dass man stärker auf die schaut, weil sie natürlich dann einen Kontrast bilden zum Rest des Körpers oder der Arme und dass man die Hände so auch größer machen kann. Also es würde ohne Handschuhe ja seltsam aussehen, wenn die Hände unproportional groß wären und so kannst du die halt ein bisschen dicker gestalten und dann kommen eben auch so Sachen wie so ein Hochdaumen oder was immer diese Figuren machen auf irgendwelchen Artworks einfach besser rüber. Aber das war alles, was mir dazu eingefallen ist, warum man das wohl macht.
Achso, es gibt einen richtigen Grund, also einen historischen Grund. Das sind ja im Ursprung Schwarz-Weiß-Cartoons, also Mickey Mouse. Und Mickey Mouse ist ja schwarz, also der Körper von Mickey Mouse ist ja schwarz und dann verschwimmt das, wenn die auch noch schwarze Hände hat, dann hast du da keinen Kontrast. Deswegen muss an den Händen irgendwas sein, damit man die Hände klar sieht. Außerdem sind Hände immer notorisch kompliziert in Zeichnungen und nicht so ganz leicht darzustellen. Und was hat denn so eine Maus für Hände? Hat die noch Krallen oder irgendwas? Besser, wir sehen das nicht. Besser, wir wissen nicht, ob sie spitze Fingernägel hat und sowas. Die ersparen sich die Komplexität der Handzeichnung und die Farbfrage ist aber der offizielle Grund dafür sozusagen.
Die Farbfrage besteht natürlich auch bei Sonics blauem Körper und das geht zurück auf das Sega-Logo. Das ist zur damaligen Zeit dann eben einfach primär blau. Also es gibt seit 1988 ein neues Firmenlogo und da sind die vier Buchstaben prädominant blau und dann sind die weiß umrandet und haben auch innen drin noch weiße Linien, die dafür sorgen, dass diese Buchstaben erkennbar werden, um das Sega zu bilden und das übernehmen sie einfach für Sonic. Dann verpassen sie ihm noch ein paar rote Schuhe und dann hast du eben die Farbkombination Blau, Rot und Weiß und das wirkt in der Summe einfach sehr kontrastreich und du kannst gut erkennen, okay, hier sind die Hände, dann sind die großen Augen ja auch schon da und dann hast du noch diese roten Schuhe, die einfach eine wichtige Rolle auch spielen, symbolisch dafür, weil Sonic ja so super schnell unterwegs ist in der Welt und dann ist dieser Charakter eigentlich auch schon fertig. Und dieser Wettbewerb, den du beschrieben hast, der schreitet voran und am Ende gibt es noch zwei Charakteroptionen und eine davon ist Sonic. Du hast es schon mal erwähnt, der westliche Markt wird für Sega zu der Zeit wichtiger und deswegen treffen sie die finale Entscheidung auch nicht in Japan, sondern bei Sega of America gibt es damals einen Head of Marketing namens Al Nielsen. Und der trifft die Entscheidung darüber, wer denn das neue Maskottchen werden soll. Er hat nicht so eine gute Grundlage dafür wohl, sondern ihm liegen so ein paar Bilder halt vor, also statische Bilder. Und er entscheidet sich für Sonic, aber nicht, weil er sagt, ah, ich finde den so toll, den müssen wir unbedingt haben. Er hat mal in dem Interview gesagt, das zweite, was sie ihm gezeigt hätten, das sei so ein eierförmiger Charakter für Kinder gewesen. Und deswegen habe er sich für Sonic entschieden, das sei ihm weniger schlimm vorgekommen als die Alternative. Grundsätzlich sollte man denken, dass Nielsen eigentlich offen gewesen wäre für kindgerechte Designs, weil er kommt von Spielzeugfirmen, er hat vorher für Mattel und für Hasbro gearbeitet, ist darüber dann zu Sega gekommen, aber Sega möchte weg von diesem Kinderimage. Man möchte den Altersdurchschnitt der Zielgruppe ein bisschen nach oben anheben, um sich eben oberhalb von Nintendo anzusiedeln. Die machen ja quasi Kinderspielzeug. Es ist so ein bisschen das Messaging dann von Sega und wir sind die coole Alternative für die etwas älteren Teenager da drüber. Und dann kommt es dazu, dass Al Nielsen kurz darauf dann Sega in Japan besucht und da sieht er die aktuelle Version im Jahr 1990 von Sonic. Und da ist dann der Punkt, wo er sagt, ah, das war die richtige Entscheidung, weil er sieht dieses schnelle, spektakuläre Spiel und jetzt glaubt er auch daran, dass man mit diesem Charakter Erfolg haben kann.
Diese Rolle von Al Nielsen, der diese Entscheidung nicht allein getroffen hat, aber als Teil einer Gruppe, ist mir in der historischen Rückschau nicht so ganz klar. Das ist ja ein Amerikaner und Sega America ist zu der Zeit noch im Aufbau. Warum in so eine wichtige Entscheidung wie das eventuell neue Firmenmaskottchen jetzt die Amerikaner so intensiv einbezogen werden, ist mir nicht so ganz klar bei einer japanischen Firma. Aber Sega war ja schon immer ein bisschen westlicher orientiert als die anderen. Und dieser Al Nielsen war wohl auch eine Gestalt innerhalb der Firma mit viel ich will nicht Macht sagen, aber man hat auf den gehört, glaube ich. Der war vorher bei Hasbro und bei Mattel, hatte also wirklich viel Erfahrung mit dem amerikanischen Markt, auch mit so Sachen, wie man Charaktere positioniert und Brands positioniert. Und die haben wohl sehr dann auf ihn gehört. Aber jetzt muss er ja erstmal das Mega Drive positionieren, und zwar oberhalb von den Produkten von Mattel und Hasbro. Ja. Also er will ja gerade da raus, wo die Nintendos sind. Und jetzt wird das ja entschieden, dass Sonic das Maskottchen werden soll, aber das Spiel ist noch gar nicht fertig. Sie haben jetzt schon große Teile des ersten Levels, also der Green Hill Zone, schon so in einer prototypischen Form, damit man sehen kann, wo das hingeht, aber das ist noch kein fertiges Spiel. Und jetzt kommt noch eine weitere Mitarbeiterin dazu, Gina Ishiwatari, das ist eine Grafikerin, und die soll dann das visuell ausgestalten. Die ist auch noch neu bei Sega. Hat zuvor an Moonwalker mitgearbeitet, dem berühmten Spiel zum Michael Jackson-Film. Sega hat ja diese intensive Michael Jackson-Connection. Und die nimmt jetzt Skizzen von Naoto Oshima und entwirft jetzt den Look dieser Welten des Spiels und macht jetzt diese ganzen Zones mit ihren sehr distinktiven grafischen Elementen. Alle diese Zones haben eigene Farben, haben eigene Game-Design-Elemente, haben alle einen eigenen Vibe. Das kommt einem jetzt immer ganz normal vor, weil sich ja in Levels dann die Welten ändern, von Level zu Level oder von Welt zu Welt, dass sich da der Look ändert. Aber das ist meiner Erinnerung nach für die Zeit sehr ungewöhnlich, dass alle Sachen so unterschiedlich aussehen. Es hat ja nicht unendlich viele Zones, das sind ja nur 6, aber die sind sehr unterschiedlich und das zeichnet das Spiel schon auch aus.
Ja, das finde ich auch. Also ich hatte wie viele wahrscheinlich die Green Hill Zone sehr präsent. Diese Welt umfasst die ersten 3 Level. Aber sobald man schon in die zweite Welt kommt, das ist die Marble Zone, die ist ganz anders. Also die ist eher so ein bisschen wie so unterirdische Tempel. Da ist viel grau, da gibt es eben diese Lava, die dann da durchfließt und ganz viele Elemente, die es überhaupt nicht in der Green Hill Zone gibt. Und wenn du da durch bist, kommt die Spring Yard Zone. Und die ist dann auf einmal so flipperartig bunt, auch wieder mit ganz anderen Farben als die Green Hill Zone, die eher so auf Sonne und Urlaub setzt. Hast du hier was, was so ein bisschen neon-flipperartig ist, und so ziehen sich diese großen Unterschiede einfach durch das Spiel und auch durch die restlichen Zonen, die noch kommen. Und ich würde dir da zustimmen, dass jede Welt so sehr eigenständig ist und wirklich was anderes ist. Das ist ungewöhnlich zur damaligen Zeit und es ist wohl auch eine sehr große Aufgabe für Gina Ishiwatari damals. Die hat da wohl ordentlich zu schwitzen gehabt. Also natürlich gab es noch Naoto Oshima, der aber primär ja den Sonic gestaltet hatte und natürlich auch Ideen davon hatte, wie denn die anderen Welten so aussehen könnten oder sollten. Aber dann kommt diese junge und noch relativ unerfahrene Mitarbeiterin hinzu und bekommt diese Aufgabe. Das ist ganz schön viel und deswegen wird ihr noch jemand zur Seite gestellt, nämlich Rieko Kodama. Ist auch eine Frau, die damals aber schon einige Jahre bei Sega ist, schon seit 1984, und die hat schon viel Erfahrung, hat an vielen Spielen fürs Master System, aber auch fürs Mega Drive schon mitgearbeitet, und die macht das Ganze dann gemeinsam mit Frau Ishiwatari.
Genau, das ist schon fast das ganze Team. Sie haben halt 3 Grafiker, also 2 für die Levels und den Oshima für die Character, dann den Naka, der alleine die Programmierung macht, und der Yasuhara, der das Game Design macht und auch noch das Projektmanagement macht, also auch noch das Team leitet. Das ist schon das ganze Team. Das ist keine große Mannschaft. Da wird hart gearbeitet, damit sie das einigermaßen fertig kriegen können. Mitte 1990 zeigen sie dann das Spiel erstmals auf der Tokyo Toy Show, öffentlich in der frühen Version. Der Hauptcharakter kommt gut an und auch diese Idee, das Tempo in den Vordergrund zu stellen, kommt gut an. Aber es ist ja nicht so, dass die Massen da euphorisiert rauslaufen. Also so weit sind wir noch nicht, dass das gleich große Wellen schlägt. Und dann entscheidet man sich von da an ausgehend, das alles noch ein bisschen zu streamlinen. Sie streichen große Teile einer aufwendiger gedachten Hintergrundgeschichte weg. Da sollten auch so Nebenfiguren drin vorkommen, wie so ein Love Interest für den Sonic. Eine menschliche Frau namens Madonna. Und er sollte in einer Band spielen. Das klingt alles ein bisschen so nach Overthinking. weil das ja auch als Maskottchen angedacht war. Und für Maskottchen schreibt man ja oft irgendwie so elaborate Hintergründe. Aber das tun sie dann erstmal alles weg und stellen das Spiel in den Vordergrund und was zum Spiel gehört. Und als einziger richtiger Charakter neben Sonic bleibt halt der Gegenspieler übrig, Dr. Robotnik, der einen durchs ganze Spiel begleitet. Und das war's auch schon. Es gibt keine weiteren Charaktere im Spiel. Es gibt den Robotnik und den Sonic, die beiden Gegenspieler. Und ansonsten gibt es nur Tiere. Also richtige Tiere, die du rettest, die keine weitere Rolle spielen, und die Tiere, die deine Gegner sind, die Robotertiere. Und das war's schon. Du begegnest keinen Leuten, die dir irgendwie noch Hintergrundgeschichte erzählen. Du rettest keine Dame aus der großen Not oder irgendwas. Nichts dergleichen kommt vor. Nicht mal eine Prinzessin.
Stimmt, es gibt auch gar keine Unterbrechungen im Spiel, dass du irgendjemanden triffst und dann kommt eine Textbox und dann sagt er, oh nein, meine drei Lieblingsschweinchen wurden entführt, kannst du mir die zurückbringen? All das hat das Spiel nicht. Ich glaube auch, dass das gut ist. Sega macht das ja später, dass sie so ein erweitertes Universum an Charakteren erschaffen. Und das fällt ihnen ja in vielerlei Hinsicht auf die Füße. Also natürlich gibt es Charaktere, auf die wir später auch noch kommen, aus Fortsetzungen, die gut funktionieren. Also das würde ich sagen, so die Charaktere, die sie in den frühen Fortsetzungen dann auch schon einführen. Aber heutzutage gibt es ja wirklich auch diesen Ausdruck Sonic's Shitty Friends für all diese komischen Kreaturen, die da existieren und später eingeführt werden. Das war schon ganz gut, dass sie das hier gestrichen haben. Und du hast es eben schon mal gesagt, die hatten echt viel zu tun, obwohl sie viel Zeit hatten. Also in der Regel nochmal als Vergleich, viele der frühen Mega Drive-Spiele, als das Gerät rauskommt, da heißt es hier, ihr habt 3 Monate Zeit, macht das mal fertig, dann muss das auf den Markt kommen, weil wir die Konsole rausbringen wollen und wir brauchen immer neue Spiele gegen Nintendo. Das ging vielleicht noch, wenn sie Arcade-Portierungen gemacht hatten, weil die eigentlichen Spiele waren ja da und sie mussten gucken, okay, wie bringen wir das aufs Mega Drive. Aber Sonic hatte eine hohe Wichtigkeit. Das sollte einfach international ein wichtiges Spiel werden. Das sollte die Antwort werden auf, hey, Nintendo hat doch Mario. Wir haben ein eigenes, starkes, cooles Jump'n'Run mit Sonic. Und deswegen hatten sie auch von vornherein 10 Monate Zeit dafür, kriegen das aber trotzdem nicht fertig, brauchen dann 14 und werden erst Anfang 1991 fertig. Und obwohl sie diese 4 Monate mehr haben, der Überlieferung nach ist es so, dass vor allem der Yuji Naka, der Naoto Oshima und der Hirokazu Yasuhara ganz, ganz viele Überstunden machen müssen. Also angeblich haben sie über Monate hinweg fast 20 Stunden pro Tag gearbeitet, und das ist natürlich unfassbar, wenn das tatsächlich stimmt, und das macht man dann sicherlich mit viel Herzblut und Begeisterung für das eigene Projekt. Gesund ist das natürlich aber nicht, und so streichen sie nicht nur die Sachen, die du schon genannt hast. Ursprünglich wollte Yuji Naka auch gerne einen 2-Spieler-Modus haben, das kriegen sie technisch aber nicht auf die Reihe, und sie merken dann auch, ah, wir haben ja jetzt hier 3 Leute, die Grafik können, wir haben aber niemanden für Sound oder Musik. Und was machen sie da?
Das sourcen sie aus. Da haben sie kein eigenes Team für hier, das ihnen da helfen kann. Da entsteht eine Zusammenarbeit mit einem Pop-Duo, den 1988 gegründeten Dreams Come True, bestehend aus Masato Nakamura und Miwa Yoshida. Nakamura komponiert die Musik für das Spiel und die Sega-Mitarbeiter Hiroshi Kubota und Yukifumi Makino machen aus diesen Stücken dann kompatible Daten, die zu dem Mega Drive passen. Dann machen sie intern noch ein paar Elemente, die nicht von dem Pop-Duo kommen, zum Beispiel die Jingles, die machen sie dann in-house und so. Aber das ist dann die externe Zuarbeit. Ich finde, man kann das aus der heutigen Sicht jetzt ja nicht mehr so bewerten, wie das ist mit dieser unmenschlichen Arbeitszeit da, ob das dann die Firma nicht zugelassen hat, dass sie da noch 3-4 Leute da draufgesetzt haben zusätzlich, oder ob das irgendwie nicht möglich war oder nicht gewollt war oder so. Aber die haben ja an einem Spiel gearbeitet, das auch das deutliche Ziel hatte, Millionen zu verdienen. Und das ist ja immer ein bisschen komisch in der Rückschau, wenn man sieht, dann sind da so kleine, sich aufopfernde Teams, die dann an Spielen arbeiten, die nicht nur zufällig Millionenseller werden, sondern die auch wirklich geplant sind als Millionenseller und die dann auch mit millionenem Marketing unterstützt werden, aber wo nicht nochmal ein paar 1.000 Euro für ein paar Hilfskräfte möglich waren. Das ist aus der heutigen Sicht sehr komisch, aber es ist ja heute in manchen Bereichen der Spielebranche auch noch sehr ähnlich.
Ja, zumal sie halt wirklich an Schlüsselstellen nur einfach besetzt sind. Also Yuji Naka muss ja alles programmieren und der Yasuhara als Game Designer und Project Manager, der darf halt auch nicht mal einen Monat dann krank werden. Das wäre halt eher ungünstig, weil dann ganz viele Sachen einfach liegen bleiben, die niemand anderes da übernehmen kann. Aber so oder so, trotz oder wegen dieses extremen Crunchs, kriegen sie es ja fertig. Wir sind dann im Jahr 1991 mittlerweile angekommen Und es gibt noch ein paar Dinge natürlich zu tun. Also man braucht zum Beispiel noch Artworks und Promotion-Material und dieses berühmte Cover-Motiv von Sonic, wie er da steht, so cool. Er hat den einen Fuß so abgewinkelt, die eine Hand in die Seite gestützt und mit der anderen, die andere Hand hält er so hoch und streckt so den Zeigefinger raus. Und es ist einfach ein cooler kleiner Igel, der hier steht, der gar nicht so ist wie diese knuffigen Figürchen, die bei uns im Garten rumkrabbeln, sondern der ist frech und der ist keck und der ist cool. Und den mag der 15-jährige Teenager vielleicht auch noch gerne. Das macht ein externer Künstler auch für Sega, nämlich Akira Watanabe für Japan. Für die USA macht es jemand anderes, nämlich zwei Illustratoren namens Greg Martin und Greg Ray. Das war mir auch nicht so richtig klar, weil grundsätzlich, wenn man sich die beiden Verpackungen anschaut, Japan und USA, denkt man oberflächlich so, ja, ist das gleiche Motiv, ist es aber nicht. Also in den USA wirkt er noch so ein bisschen cooler. Er hat so einen etwas gewitzteren Gesichtsausdruck und die Ausgestaltung der Augen zum Beispiel ist auch ein bisschen anders, wie er das so hochzieht und wie das oben am Lid noch so einen kleinen Schatten wirft. Das ist noch mal ein bisschen anders gemacht und da will man das tatsächlich als Charakter noch etwas weiter zuspitzen für Amerika.
Im Januar 1991 gibt es die CES, die Consumer Electronics Show in Las Vegas. Und da stellt Sega den Sonic schon vor als ihre neue Waffe im Kampf gegen Nintendo. Nintendo hat ja zu dem Zeitpunkt das Super Nintendo ja schon in den Startlöchern. Das kommt jetzt in 6 Monaten. Und Sega muss da jetzt ein bisschen gegenschießen und positioniert sich auch gegen Nintendo direkt. Und das ist jetzt der Anfang dieser Konkurrenz sozusagen zwischen Mario und Sonic. Man kann die Figuren ja heutzutage einfach so in einem Gespräch in einem Atemzug nennen, ohne dass einem jemand sagt, was ist das denn hier? Das sind ja völlig unterschiedliche Figuren. Das ist so von der Bedeutung her schon von einem ähnlichen Schwergewicht und auch von ihrer Bedeutung für die jeweiligen Firmen und Plattformen von einem ähnlichen Gewicht. Und hier entsteht das. Und zwar einseitig, weil Sega hingeht und sagt, der Sonic, das ist unser, wie deutsch ich das ausgesprochen habe, der Sonic, der gute Sonic, das ist unser Mario, das ist die Mario-Konkurrenz. Alle, die das jetzt hier sehen, fordern wir auf, sozusagen in dieser Dualität zu denken, Sonic gegen Mario. Sie haben ja noch andere Titel zu dem Zeitpunkt. Sie haben da schon ordentlich zugelegt. Sie haben Streets of Rage am Start. Quackshot mit Donald Duck. Da haben wir beides schon Folgen zugemacht. Also ihr, du und Christian. Aber Sonic ist ihre Attraktion bei dieser Messe. Und der L. Nielsen, der scheut auch nicht davor zurück, das aggressiv zu zeigen und das gegen Nintendos Super Mario World laufen zu lassen. Weil sie wollen zeigen, Mario ist dick, lahm, alt, schnauzbärtig und Sonic ist cool, neu und schnell. Und tatsächlich gewinnt Sega zumindest mal den ersten Preis, den CES Award for Innovation. Aber der Kampf gegen Nintendo, der fängt natürlich jetzt überhaupt erst an.
Das haben natürlich auch schon ungefähr 14 Millionen Menschen vor mir wahrscheinlich bemerkt, auch du, Gunnar, aber das mit dem Schnauzbart, dass Mario den hat und auch der böse Dr. Robotnik, das ist mir auch jetzt erst klar geworden, dass es ein kleiner Gag war in Richtung Nintendo, dass der Bösewicht diesen sehr prominenten Bart trägt.
Ich glaube übrigens, Bärte, insbesondere Schnauzbärte und insbesondere so elaborate Schnauzbärte wie der von Robotnik, sind einfach das japanische Zeichen für Europäer. Das ist eine europäisch gelesene Figur. Das sieht man ja auch in Animes. Die Animes haben ja ganz oft so Szenarien, die so europäisch sind. Und da haben die Leute auch oft sehr preußische Schnauzbärte, finde ich. Und der Robotnik, da muss ich sofort an einen Europäer denken. Das ist in meinem Kopf nicht nur wegen des Namens ein Vertreter des Zaren oder vielleicht des deutschen Kaisers oder so. Der ist ganz klar so in meinem erweiterten Kulturkreis. Viel mehr als Sonic.
Das stimmt. Das ist ein guter Gedanke auf jeden Fall. Es vergehen nach der CES noch ein paar Monate und jetzt sind wir wieder so ein bisschen am Anfang. Wir sagten es schon, im Juni 91 erscheint das Spiel in den USA und in Europa. Ein Monat später kommt es in Japan raus. Und wenn man sich anschaut, wie das Spiel gelauncht ist in diesen Märkten, dann ist das sehr unterschiedlich. Also zu dem Zeitpunkt ist das Mega Drive in Japan ja schon fast 3 Jahre alt. Sega hängt hier klar hinter Nintendo zurück, also erst vom Famicom geschlagen, dann kommt das Super Nintendo. Es gibt nicht so richtig einen Hype um die Konsole an sich und auch als Sonic erscheint, da ändert sich nicht so richtig viel daran. Also man versucht zwar hier auch in der Werbung Sonic als die neue Alternative zu Mario zu positionieren, Aber wenn man sich das mal anschaut in der Rückschau, dann hat zum Beispiel die japanische Famitsu 2023 mal gesagt in einem Rückblick auf die Sonic-Serie, dass diese Marke wirklich nur langsam Fahrt aufgenommen hat in Japan. Und es galt eher so ein bisschen als das Spiel, das die eben in den USA so gerne spielen, aber nicht als, ja, das war der große Hit in Japan. Es gibt aus dem gleichen Jahr, also aus 2023, auch ein Interview eines japanischen Medienmagazins namens Saizo Trend mit Sega of Japans ehemaligem SVP Shuji Utsumi. Und der sagt da auch, ja, das hat sich bei uns eher so okay verkauft, aber es war auf keinen Fall mit dem Erfolg im Westen und vor allem mit dem Erfolg in den USA zu vergleichen.
Wir konnten das fast gar nicht glauben in der Recherche, dass es da so wenig Hype drum gab, weil das ja im Westen, wie ich habe es eben erzählt, auf der CES so eingeschlagen hat. Und wir haben dann unseren assoziierten Japanologen gebeten, den Oliver, da mal japanische Quellen nachzurecherchieren und da mal im Original ein paar Zeitschriftenartikel nachzulesen, um das zu verifizieren, dass Japan zu der Zeit einfach vergleichsweise unbeeindruckt war von dieser Figur und diesem neuen Spiel. Und das war so, ja. Das ist eine gesicherte historische Tatsache damit jetzt. Ich muss das jetzt in mein Weltbild aufnehmen, dass die Japaner am Anfang nicht die großen Sonic-Fans waren. Guckst du. Das hätte ich vor der Recherche jetzt auch nicht gewusst, ehrlich gesagt.
Ja, also ich wusste immer, dass das sehr erfolgreich in den USA war, aber ich wusste nicht umgekehrt, dass es in Japan einfach nur irgend so ein neues Mega Drive-Spiel war, was okay gelaufen ist, aber nicht besonders bemerkenswert.
Also ich finde das so krass, dass das das Spiel war, das man sich mal angucken könnte, weil die Amerikaner es ja so gut finden.
Ja, muss ja irgendwas dran sein.
Ja, gerade in Japan gibt man ja sonst nicht so viel drauf vielleicht, was die Amerikaner so gut finden an japanischen Spielen. Aber tatsächlich kam das dann sozusagen zurück zu den Japanern, dieses Spiel, über den Hype. In den USA geht Sega of America dann auch wirklich all in und legt eine gewaltige Marketingkampagne auf, um den Sonic-Start zu unterstützen, bringt das Spiel erfolgreich ins Gespräch und in den Fokus der Spielerschaft. Thomas Kalinske, der ist seit 1990 Chef von Sega of America, der sieht das Potenzial und macht dann Sonic zu einem Bundle-Spiel. Also die tun das dann zu den Mega Drives, die sie verkaufen wollen im Geschäft, genau wie bei Nintendo dann Super Mario World beiliegt, bei den SNESen. Und damit erreicht es natürlich eine enorme Verbreitung. In Europa kauft Sega zu der Zeit den Distributionspartner Virgin Mastertronics. Daraus entsteht Sega of Europe. Und auch dann haben sie jetzt hier eine Organisation, die Marketingfähigkeiten hat und das Mega Drive mit verstärkter Kraft in den Markt pusht. Und auch hier ist Sonic the Hedgehog der Fokustitel. Und wenn wir darüber sprechen, dass hier Sonic beworben wird als Titel, es wird aber auch das Mega Drive mit Sonic der Figur beworben. Also ab jetzt ist es ein richtiges Maskottchen-Ding. Es gibt diesen berühmten Werbespot in Deutschland von 1992, den man vielleicht kennt, den mit Wo ist mein Sega? Die Wo ist mein Sega-Kampagne, wo dann verschiedene Figuren irgendwas durchsuchen, dann Wo ist mein Sega sagen und dann kommt danach immer das Sega-Logo und Sonic läuft durchs Bild.
So was Blödes, Mensch. Wo ist mein Sega?
Anrufen 069 1977 7.
Ich habe hier gerade zufällig aus meiner alten Spielladenszeit wiedergefunden einen Aufkleber aus der Zeit in einem klassischen 90er-Jahre-Design in Türkis und Violett, wo Sonic draufsteht und so die Hand über die Augen legt, so Ausschau haltend und darüber steht, wo ist mein Sega? Also es gibt das Sega-Logo zu der Zeit dann fast nicht mehr ohne Sonic drauf. Also sie gehen da richtig mit ihrer Figur all in, sie setzen jetzt alles auf diese Figur.
Genau, das machen sie und wie gut das individuell funktioniert dann auf diesen Märkten und wie sich das Spiel verkauft und wie es mit Sonic weitergeht, das besprechen wir ein bisschen später noch. Ich würde sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass wir ins Spiel einsteigen. Wir stellen uns vor, wir haben uns das jetzt auch gerade frisch aus dem Laden geholt. Wir haben natürlich grundsätzlich schon umrissen, was man hier macht. Es ist ein 2D-Jump'n'Run und wir haben auch schon gesagt, man kann da springen und angreifen und die Art und Weise, wie das zum Beispiel umgesetzt ist, ist ein prägendes Merkmal auch dieses Spiels. Also wir erinnern uns, Yuji Naka wollte ein schnelles, spektakuläres Spiel machen. Das sollte aber auch leicht zu steuern sein. Und der Controller, den das Mega Drive zumindest in seinen Anfangsjahren hat, der hat ja nur drei Aktionstasten. Also der hat A, B und C und der hat noch eine Starttaste, die in der Regel aber dafür da ist, um das Spiel zu pausieren. Erst viel, viel später kommt dann so ein Sechs-Button-Controller, der quasi vergleichbar ist im Umfang mit dem Super Nintendo-Controller. Aber da sind wir hier noch nicht. Wir haben den Drei-Button-Controller und selbst von diesen drei Tasten benutzt Sonic nur eine. Und das ist ungewöhnlich. Also egal, ob ich A, B oder C drücke, Sonic springt. Und beim Springen rollt er sich dann zu einer Kugel zusammen und kann so auch Feinde besiegen, also zumindest wenn die keine Stacheln haben. Und das ist schon mal eine super clevere Lösung, die sie hier gefunden haben. Also du hast Springen und Angreifen durch eine Taste kombiniert ausgelöst und du hast so auch schon einen Weg gefunden, um einfach nur diese Idee von Mario springt auf seine Gegner drauf, ohne das zu kopieren. Und das ist ganz clever. Allerdings, das ist es dann auch im Wesentlichen schon. Also es gibt keine Waffen, die Sonic zum Beispiel einsetzen kann und hat auch sonst keine Angriffe. Also er macht es halt mit Springen. Und wenn der Gegner dafür anfällig ist, dann besiegt er den so auch. Aber das ist im Grunde alles, was man braucht, um das Spiel bewältigen zu können.
Ich finde, das ist ein guter Anknüpfungspunkt, das zu vergleichen mit dem Auf-Gegner-Springen von Mario. Das ist ja eine sich total künstlich anfühlende Mechanik bei Mario, finde ich. Du greifst jemanden an, ja klar, da springe ich ihm auf den Kopf. Das ist ja das, was ich im rechten Leben auch tue. Ich hau den nicht, ich trete den nicht um, ich werf den nicht um, sondern ich springe auf den Kopf. Das passt aber natürlich sehr gut in die Mario-Spiele, weil die Mario-Spiele, da geht's ja halt ums Springen die ganze Zeit. Und in deinem Flow des Springens springst du dann halt auch noch auf Gegner und besiegst sie so. Und das hat hier ein gutes Äquivalent gefunden, ja, weil der Flow des Spiels sind natürlich auch Sprünge, ist ja auch ein Jump'n'Run, aber auch so eine rollende Vorwärtsbewegung. Und aus dieser häufigen Bewegung, die Sonic die ganze Zeit macht, fließt halt auch natürlich die eine Angriffsoption, die er hat. Das ist auf eine magische Weise, finde ich, äquivalent zu dem, was Mario macht, aber wie du schon sagst, halt nicht 1:1 kopiert und fühlt sich vor allen Dingen auch ganz anders an als bei Mario. Man kann damit ein bisschen unpräziser sein, es fühlt sich irgendwie vage gewalttätiger an, finde ich, als der Sprung. Das passt total gut zu diesem neuen Charakter und ist eine clevere Entscheidung gewesen.
Ja, es entwickelt auch einen Impact einfach, wenn du rennst und springst dann und du weißt, mit Wucht knallst du jetzt in diesen Gegner rein, dann kannst du dir daraus schon ableiten, ah, das wird wahrscheinlich Schaden anrichten. Also das ist hier schon mal ein ganz anderes Gefühl, was das Ganze erzeugt. Und um für euch da draußen nachvollziehbarer zu machen, wie sich das dann so anfühlt und auch wie dieses Spiel funktioniert, haben wir uns gedacht, wir beschreiben euch mal den ersten Level der Green Hill Zone. Das ist der erste Level des Spiels und somit wurde der auch sehr, sehr häufig im Verlauf der Entwicklung überarbeitet. Also das ist so überliefert, dass sie eben diese Green Hill Zone prototypisch hatten. Die haben sie auch immer benutzt für Vorabversionen und für frühe Messen vor Launch. Und da haben sie ganz, ganz oft dran gearbeitet und das hier und da nochmal ein bisschen feingeschliffen und was umgestellt. Und deswegen ist diese Zone meiner Meinung nach auch sehr gut gelungen. Also die macht sehr viel Spaß und sie hat auch eine ganz starke visuelle Identität. Also ich habe das vorhin schon mal kurz angerissen, was so die Green Hill Zone ist. Das ist, als sei man auf so einer tropischen Urlaubsinsel unterwegs. Also es ist sehr sonnig, es wirkt alles kontrastreich, so als ob da wirklich die Sonne auf diese grüne Spielwelt scheinen würde. Und wir beginnen nach dem Titelbildschirm eben in diesem ersten Level, spielen das dann Act, also Act 1 der Green Hill Zone und wir stehen da, sehen im Hintergrund kleine Wölkchen über den wirklich dunkelblauen Himmel ziehen, da stehen Blümchen rum, die wippen so ein bisschen im Hintergrund, also ist auch schön animiert. Dazwischen stehen mächtige Palmen rum und am Horizont sieht man so ein großes Gewässer, also einen See oder einen Fluss und von so einem braunen Berg hinab fließt ein Wasserfall runter in dieses Gewässer rein, also da ist eine Menge los im Hintergrund und alles, was ich beschrieben habe, sind auch verschiedene Ebenen. Also wir haben den Wasserfall, der ganz hinten ist, die Blumen, die ich genannt habe, die stehen auch hinter Sonic, die Palmen wiederum, die stehen vor Sonic. Also wenn ich die passiere, dann verschwindet man ganz kurz so hinter deren Stamm und das wirkt alles sehr plastisch, wenn wir hier so die ersten Schritte machen. Wir laufen wie so oft natürlich von links nach rechts. Es gibt noch andere Gestaltungselemente schon in diesem Level, die diesen tiefen Eindruck noch verstärken. Denn der Boden, auf dem wir laufen, das ist auch sowas wie brauner Fels und der ist gestaltet aus verschiedenen Karo-Mustern, also verschieden braun eingefärbte Muster in verschiedener Helligkeit. Und diese Helligkeiten, das gibt denen auch nochmal eine individuelle Tiefe. Also man läuft nach rechts und dann kommt der erste Höhenunterschied, da ist so ein Felsvorsprung, ich springe drauf und der ist in sich schon durch diese verschieden eingefärbten Karos gewölbt und das wirkt nicht wie so ein flaches 2D-Objekt, sondern ich habe das Gefühl, ich bin hier in so einer Setzkastenwelt unterwegs, wo wirklich sehr, sehr viel passiert auf allen Bildschirmebenen bis eben ganz nach hinten zu diesem entfernten Wasserfall.
Das, was du beschreibst, wird natürlich unterstützt durch Parallax-Scrolling. Das ist relativ normales Parallax-Scrolling in drei Ebenen. Du hast den Vordergrund, auf dem die Figur läuft, dann die Landschaft im Hintergrund, zu der auch der Wasserfall gehört und dahinter noch eine Bergkette, die mit dem Himmel zusammenscrollt. Aber dazu die Objekte, wie du schon gesagt hast, die Palmen und so, sind unabhängig davon. Die gehören da zwar zur Vordergrundebene, aber er kann trotzdem vor denen oder hinter denen nebenher laufen. Dadurch wirkt es, als wären es mehr als drei Ebenen, was schon ganz clever gemacht ist. Wir rennen jetzt durch den Level und dann finden wir auch sofort eine der Sonic-typischen Sachen, nämlich goldene Ringe, die wir einsammeln und die das Spiel dann hochzählt. Das ist überhaupt eine der drei Sachen, die das Spiel anzeigt. Die vier Sachen zeigt das Spiel an. Es zeigt dir den aktuellen Score an, es zeigt dir an, wie lange du schon unterwegs bist, in Zeit, und es zeigt dir an, wie viele Ringe du schon gesammelt hast und dann noch wie viel Leben. Und diese Ringe sammelst du erstmal ein und was man mit denen macht, kommen wir später noch zu. Aber erstmal werden die halt gesammelt und dann kommen auch schon die ersten Gegner. So ein roter Blechkäfer und eine blaue Metallwespe, die kann Projektile abfeuern. Beim ersten Durchspielen des Levels konnte ich mich hinterher an gar keinen Gegner mehr erinnern, weil die auch spezifisch in diesem Level gar nicht so eine ganz krasse Rolle spielen. Man weicht denen halt aus, aber ich finde, sie sind auch nicht so groß. Und man widmet denen auch, weil das Spiel ja ein bisschen höheres Tempo hat, auch nicht so viel Aufmerksamkeit. Man guckt halt, dass man denen ausweicht. Ich hatte nie in diesem Level das Bedürfnis, deren Bewegungsmuster auswendig zu lernen. Ich wollte nur mal nur schnell an denen vorbei. Naja, nach einer kleinen Anhöhe geht es dann über so eine Holzbrücke, die auch so ein bisschen schwankt unter Sonics Gewicht. Das ist ganz hübsch. Und da aus dem Wasser darunter springt dann ein Metallpiranha. Alle Metalltiere und so.
Ja, alle verwandelt von Dr. Robotnik.
Ja. Was der mit den ganzen Tieren gemacht hat. Tiss, tiss, tiss.
Ja, wir sammeln weitere Ringe ein und hier laufen wir dann so ein bisschen durch eine Kuhle. Also es geht erst ein bisschen runter und dann wieder hoch und das wirkt wie ein ganz beiläufiges Element. Es ist aber ganz schön, um dir gleich mal zu zeigen, guck mal, wenn du hier jetzt bergab läufst, auf diesem, wir erinnern uns an Ghosts and Ghosts, abschüssig gebauten Gelände, dann wirst du schneller. Und wenn du an der Talsohle angekommen bist und versuchst, da wieder dann hochzulaufen aus dieser Kuhle hinaus, dann hilft dir dieser Schwung dabei, da wieder rauszukommen und mit Speed dann weiterlaufen zu können. Und auch das ganz, ganz wichtig, um die Dynamik dieses Spiels zu verstehen, also wo sich die Geschwindigkeit wirklich sehr häufig verändern kann. In Abhängigkeit dazu läuft man gerade bergab oder bergauf und dann geht es auch schon weiter. Jetzt haben wir die Gegner ja schon kennengelernt, da kommen dann noch so ein paar Metallkrebse und nochmal Piranhas und Wespen. Wir üben nochmal ein, zwei kleine Sprünge und dann erreichen wir eine gelbe Sprungfeder und denken so, ah okay, da soll ich natürlich drauf springen, um mich nach oben zu katapultieren, aber wir merken hier, der Weg gabelt sich. Wir könnten theoretisch hier auch nach unten gehen und da den Weg nach rechts weitersetzen und das ist so die Stelle, wo das Level sich so ein bisschen auffächert und im Grunde ist das aufgebaut wie eine Art Trichter nach rechts, das heißt, die Wege, die man nach oben und unten auch alternativ gehen kann, die werden immer mehr, bevor am Ende sich das Level da wieder so ein bisschen zusammenzieht und auf einen fixen Endpunkt hinausläuft. Hier haben wir jetzt auf einmal Optionen. Natürlich, was man in der Regel machen wird, ist, man springt auf diese Feder, wird nach oben katapultiert ein Stück und landet dann auf so einem Felsvorsprung. Und wenn wir da landen, dann bricht der weg mit so einem krachenden Geräusch und wir müssen schnell nach rechts weiterlaufen. Wenn wir das nicht schaffen und hier überrascht stehen bleiben, dann fallen wir runter. Wir merken dann aber, okay, ist das erste Level. Ich habe jetzt verstanden, dass eine Sprungfeder, das Gelände kann sich dynamisch verändern. Ich kann hier runterfallen, dann sterbe ich aber nicht, weil ich irgendwie in eine Grube oder in einen Abgrund falle, sondern ich lande einfach in dem unteren Levelabschnitt und kann jetzt hier weitergehen und weiß, beim nächsten Mal achte ich besser darauf, dass sowas passieren kann und dass ich hier immer in diesem Spiel in Bewegung und aufmerksam bleiben muss. Und falls ich es doch mal schaffe, jetzt hier mich von den Gegnern irgendwie treffen zu lassen und zu sterben, dann gibt es auch in diesem Level schon zwei Checkpoints und einen haben wir dann hier auch schon erreicht. Und dann kommt noch ein neues Spielelement, was eingeführt wird. Es gibt nämlich auch Plattformen, die sich horizontal bewegen können. Das kennt man natürlich aus anderen Spielen. Hier sind die gebaut wie so kleine Brocken, die quasi aus so einem größeren Felsplateau rausgebrochen sein könnten und die bewegen sich von links nach rechts. Und wenn wir diese hier nutzen, dann hilft uns das dabei eher so dem oberen Levelgebiet zu bleiben und wir können ein Item einsammeln. Wir kommen noch dazu, was es auch in den anderen Leveln dann an Items zu sammeln gibt. In der Regel stecken die in sowas, was aussieht wie so 4:3 Fernseher und da ist immer ein Symbol drauf und hier sind das Ringe und wir springen da drauf und dann kriegen wir dafür gleich 10 Ringe gut geschrieben. Danach kommt was ganz Besonderes, was sich mir auch schon so als Kind, als ich Sonic gesehen habe, eingebrannt hat. Da kommt nämlich dann ein Looping. Der steht so ein bisschen für sich, so in diesem Mittelabschnitt des Levels und man kann dann darauf zulaufen und wenn man schnell genug ist, dann läuft Sonic durch diesen Looping durch, steht dann zwischendurch auf dem Kopf und läuft dann nach rechts weiter und das ist für nichts gut. Man bekommt dadurch keinen Bonus oder hat irgendeinen anderen Benefit, sondern das ist einfach stellvertretend für die Coolness dieser Figur und dafür, wie sehr das Spiel Wert legt auf Bewegung und auf spektakuläre Effekte. Und man denkt schon so, ah wow, cool, hier ist ein Looping, da kann ich durchrennen. Das habe ich mit Mario ja noch nie gemacht.
Der ist ja viel zu dick, der fällt doch da runter.
Genau, ja, der ist zu langsam, der ist zu schwer, der kommt da nicht durch und mit Sonic geht das und ich bin noch geflasht von diesem Effekt und dann kommt schon das nächste ganz coole Element ein paar Meter weiter.
Dann rennt man nämlich in einen von mehreren Tunneln und die sind halt eng und dann wird er automatisch zu seiner Kugelform. Wenn der Spieler sie bis jetzt noch nicht genutzt hat, dann sieht er sie jetzt das erste Mal. Wir sind ja im ersten Level, das hat ja auch eine Tutorial-Funktion auf eine Art. Und dann rauscht er da automatisch durch diesen Tunnel, wird dann am Ende der kurzen Fahrt wieder in die Welt geschleudert. Dann kommt dann noch ein neuer Monstertyp, das Chamäleon, das so zeitweise verschwinden kann. Und dann sind wir auch schon am Levelende, an so einer Zieltafel. Und wenn jetzt Sonic 50 oder mehr Ringe im Gepäck hat, die er unterwegs eingesammelt hat, dann erscheint ein großer Goldring. Und wenn er dann da reinspringt, dann kommt er in eine Special Zone. Und wenn er jetzt diese Ringe nicht hat, dann geht es einfach normal weiter mit dem Act 2 der Green Hill Zone, der auch so ähnlich ist. Den wir jetzt nicht in gleicher Ausführlichkeit beschreiben.
Das ist dann auch schon das erste Level des Spiels gewesen. Das kann man relativ schnell meistern in wenigen Minütchen. Aber man hat schon viel aus dem Spiel gesehen und auch viel gelernt. Und es ist sinnvoll an dieser Stelle, dass wir uns bestimmte Dinge, die wir angesprochen haben, jetzt nochmal genauer anschauen. Also wofür sind die da? Wie funktionieren die eigentlich? Und welchem Spielzweck dienen die letzten Endes auch? Und du hast eben schon mal die Ringe angesprochen. Und man denkt zunächst, okay, das ist halt das Pendant zu den Münzen aus Mario. Ich sammle davon was ein und bei Summe X kriege ich dann irgendwie ein Extra-Leben. Die haben hier tatsächlich aber noch eine andere Funktion.
Das ist sogar deren Hauptfunktion. Man kann davon 100 sammeln und dann kriegt man ein Extra-Leben. Das geht schon auch. Aber wenn man einen Ring hat, überhaupt nur einen Ring und wird dann getroffen von einem Gegner, dann verliert man diesen Ring, aber nicht das Leben. Und wenn man halt zu dem Zeitpunkt mehrere Ringe hat, dann fallen die Ringe auf den Boden, dann kann man sie sogar wieder einsammeln. Und wenn Sonic ohne Ringe getroffen wird von einem Gegner, dann verliert er eins seiner Leben. Dann gibt es natürlich noch Lava und zerquetschende Objekte und Abgründe, die ihn auch so umbringen, unabhängig von den Ringen. Aber diese Ringe sind was ganz anderes als in anderen Spielen. Das ist keine reine Punktemechanik oder sowas, sondern das ist eine Energiemechanik. Also hier wird dem Charakter ein Schutz gegeben. Und das ist eine ganz schön mächtige Mechanik, weil wenn der Level nicht so viel Stellen hat, wo du unten durchfallen kannst, wenn du nur einen Ring gesammelt hast und einen Ring zu sammeln ist ja Pillepalle, du sammelst ja 50 in so einem Level oder 100, dann bist du ja unverwundbar, weil du nämlich auch nichts verlierst, wenn du den Ring verlierst. Also bei Mario gibt es ja eine ähnliche Mechanik. Mario ist sehr unbarmherzig, Mario ist ja tot, wenn er einen Gegner berührt, außer er hat so ein Power-Up gerade, dann verliert er halt das Power-Up. Aber dann verliert er halt das mächtige Power-Up, das mit ihm in dieser Sekunde irgendwas macht. Und Sonic verliert hier nichts, wenn er den einen Ring verliert, wenn er einen Gegner rauscht oder so, weil der einzelne Ring ist nicht so wichtig, kann ja sogar nochmal neu sammeln. Was Sonic verliert, und das ist vielleicht gleichermaßen schlimm, ist Tempo. Sonic will ja durch den Level rasen, im Gegensatz zu Mario. Und diese Ring-Energie-Mechanik ist darauf gebaut. Die Strafe soll halt sein, dass du hier anhältst. Die Strafe soll nicht sein, dass du hier stirbst, wenn du diesen Ring hast.
Stimme ich zu. Das Interessante an diesem System ist nicht nur, dass es relativ einzigartig damals ist, dass es in diesem Spiel drin ist, sondern ich finde es auch eine clevere Idee. Es fühlt sich sehr entgegenkommend gegenüber dem Spieler an, weil es schon ein freundliches System ist und mit ein bisschen Aufmerksamkeit kannst du auch gut mit diesen Ringen haushalten und es wirkt ein bisschen so, als sei das immer ein ganz wichtiger Faktor für dieses Spiel gewesen und als sei das Spiel auch sehr darum gestrickt. Tatsächlich ist es wohl so, dass das Ganze eine Last-Minute-Entscheidung war, also dass das überhaupt im Spiel gelandet ist. Und Yuji Naka hat 2022 bei Twitter eine entsprechende Info gepostet und hat gesagt, das hätten sie erst wenige Wochen, bevor das Spiel fertig war, so eingebaut und sich dafür entschieden zu sagen, es gibt keine Trefferpunkte oder Energiebalken oder sonst was, sondern die Ringe definieren diese Unverwundbarkeit. Und es hat noch einen anderen interessanten Effekt, weil das Spiel weiß natürlich auch, wo der Spieler überhaupt Ringe sammeln kann. Und du hast vorhin schon mal gesagt, am Ende jeder Welt kämpft man ja gegen Robotnik, der dann wieder mit einer anderen Version seines kleinen Fluggeräts ankommt und Sonic besiegen will. Und diese Kämpfe finden in Arealen statt, die begrenzt sind. Du kannst dann nicht einfach wieder weiterlaufen oder zurücklaufen und kannst keine neuen Ringe finden. Und dann wirst du getroffen, kommst dann mit 37 Ringen an, kannst dann vielleicht noch 5 wieder einsammeln. Wenn dann nochmal getroffen wirst und du dann Pech hast und kriegst dann keinen mehr, dann war es das auch so. Und dann musst du es halt auch schaffen, diesen Bosskampf zu gewinnen. Also es ist auch ein Element der Regulation tatsächlich, um sagen zu können, wir können hier steuern, wie leicht oder schwer ist das Spiel eigentlich im Moment für denjenigen, der da am Controller sitzt.
Das ist eine echt clevere Mechanik, finde ich, so unscheinbar sie wirkt. Und das ist ja auch total ikonisch. Du musst bloß so eine Reihe von goldenen Ringen auf ein Blatt malen und man weiß schon, dass das ein Sonic-Spiel ist, das da dargestellt werden soll. Das ist echt was, was man gut wiedererkennt und eine von den Sachen, die dieses Spiel einzig machen. Anders als Mario hat Sonic keine Items, die ihn verwandeln oder die ihm so ganz neue Fähigkeiten geben. Es gibt aber natürlich schon noch ein paar Items, die in der Welt rumstehen. Du hast den Superring schon kurz gesagt, der dir 10 Ringe gibt. Es gibt ein Schutzschild, der einen Gegentreffer verhindert, auch extra Leben, Unverwundbarkeit und ein Geschwindigkeitserhöhungs-Item. Aber das hat nicht so eine zentrale Rolle, finde ich, wie in den Mario-Spielen. Die Unverwundbarkeit ist natürlich ganz toll. In einem Spiel, wo du dich super schnell bewegen willst und bitte nicht irgendwie Stress haben willst in deinem total durch diesen Level rasen, ist die Unverwundbarkeit super hilfreich, weil damit kannst du richtig Teile eines Levels total abkürzen, wenn du das gut einsetzt.
Ja, es stimmt. Es ist aber auch nicht so Besonderes. Also das hat ja auch Mario in Form des Sterns schon.
Nee, genau.
Und ich finde zum Beispiel auch, du hast die 5 Items jetzt ja aufgezählt, diese Power Sneaker, die Sonic noch schneller machen, die finde ich nach gerade irgendwie ein bisschen quatschig, weil du hast eigentlich selten das Gefühl, dass du denkst, ach, es wäre so toll, wenn ich noch schneller laufen könnte, weil du bist einfach super flott unterwegs und du brauchst das nicht. Und die Items, das ist keine große Stärke des Spiels. Da hat es keine wirklich innovativen Einfälle, sondern es sind Standardsachen, die hier implementiert sind. Und ja, du hast es eben schon mal gesagt, ansonsten irgendwas, was eine wirkliche Verwandlung hervorruft, sowas wie eine Feuerblume oder einen Cape, mit dem ich fliegen kann, das hat Sonic nicht. Also hier ist es eher beschränkt und die schlauste Idee, was das angeht, also Dinge, die man einsammeln kann, das sind schon ganz klar die goldenen Ringe.
Ja, wir kommen noch zu den anderen Levels und den Game Design Elementen, die in den anderen Levels eingeführt werden. Ich finde aber, die Green Hill Zone ist auf eine Art der prototypische Sonic Level. Ich finde, es ist ganz interessant, wenn man Diskussionen im Internet nachliest über Sonic. Mir scheint das mehr zu sein als bei vergleichbaren Spielen, dass darüber diskutiert wird, welcher Level der beste ist. Das gibt es natürlich in allen Spielen, klar, aber hier, ey, mit so einem Hass gegenüber dem Labyrinth-Level und so einer Liebe gegenüber der Green Hill Zone, das spricht natürlich einmal dafür, dass die Level so unterschiedlich sind, aber es zeigt auch, dass meines Erachtens dieser erste Level halt so spezifisch für das Spiel steht, weil es ja auch immer der Level war, der gezeigt wurde und der Demo-Level ist. Und weil in diesem Level so ein paar Design-Elemente, die Sonic besonders machen, am deutlichsten rauskommen. Und das ist zum Beispiel das Tempo. Die anderen Levels, die jetzt folgen, sind langsamer. Aber ich würde gerne noch ein bisschen über ein paar Sachen sprechen, die Sonics Geschwindigkeit betreffen. Ich habe nämlich mal geguckt, was macht denn eigentlich die Kamera? Also 2D-Spiele haben ja auch eine Kamera, es klingt so ein bisschen wieder natürlich, dass man in einem Ego-Shooter eine Kamera hat, ist ja klar, aber 2D-Spiele haben natürlich auch eine und die ist ungefähr gelockt auf Sonic selber, logischerweise. Er ist die Figur, die im Mittelpunkt bleiben muss. Ich habe das Spiel gespielt und habe mir auf die Mitte des Bildschirms, auf die geometrische Mitte des Bildschirms ein Kreuz geklebt und dann halt geguckt, wie weit sich Sonic im Spiel davon wegbewegt. Und die Links-Rechts-Bewegung, da verlässt er diesen Bereich der Mitte des Bildschirms fast nie. Das heißt, wenn ich normal nach rechts gehe, bleibt er immer da und es verändert sich nicht. Nach oben und unten lässt die Kamera im Spiel. Ja, wenn er halt ein bisschen nach oben geht, dann folgt sie ihm nicht. Wenn er viel nach oben geht, fängt sie an, ihm zu folgen, geht aber nicht bis an die oberste Kante des Levels. Und unten ist es genauso. Also da hat er ein bisschen mehr Spiel und die Kamera folgt nicht so ganz nach, sodass er sich dann wirklich innerhalb des Bildschirms auch noch weiter nach unten bewegen kann. Also logischerweise nicht aus der Kameraperspektive raus, aber das ist schon ein bisschen anders. Und das würde man heutzutage nicht mehr so machen. Heutzutage ist das eher eine problematische Kamera, weil wenn man eine superschnell bewegende Figur hat, die gelockt ist auf die Mitte des Bildschirms, dann starrt man ja immer nur auf die rechte Hälfte. Ja, man sieht ja dann relativ wenig von dem, was auf dich zukommt, weil das ja nur durch die rechte Bildschirmhälfte muss, bis es bei dir ist, wenn man das mal so andersrum definieren möchte. Und das macht das Spiel schwerer zu berechnen, unangenehmer und schwierig. Heutzutage ähnliche Jump'n'Runs mit so Speed-Mechaniken und auch spätere Sonic-Spiele, wie zum Beispiel dieses 3D-Sonic, die setzen die Kamera so ein bisschen nach rechts vom Charakter, sodass der Charakter nicht genau in der Mitte ist und deswegen mehr Platz auf der rechten Seite des Bildschirms ist, damit man das ein bisschen besser vorberechnen kann und mehr davon sieht. Fand ich ganz interessant, dass es hier noch nicht so gemacht wurde. Und das macht die Kamera auch ziemlich, will ich sagen, hakelig. Die ist schon smooth, aber die macht dann harte Bewegungen, weil dem Charakter so hart folgen muss.
Ja, ich stimme dir dazu. Ich weiß nicht genau, was die Lösung gewesen wäre, weil die Kamera nach rechts zu setzen, das ist natürlich dann hier sinnvoll, wenn das ein Spiel wäre, was wirklich nur von links nach rechts funktioniert. Aber das ist bei Sonic ja nicht der Fall. Also in der Green Hill Zone 1 kann man schon sagen, ja, da kannst du auch die ganze Zeit nach rechts rennen und du hast Spaß daran und selbst ich kriege das mit ein bisschen Übung hin, da nicht getroffen zu werden und da irgendwie in wirklich kurzer Zeit durchzurennen und zu denken, ach cool, ich habe den Looping mitgenommen und die Sprungfeder und bin überhaupt nicht gestoppt worden durch irgendwas, aber du hast es eben schon mal gesagt, das Spiel wird dann ja in der Folge auch langsamer. Es gibt Welten, die wirklich darauf setzen, zu sagen, hier ist mal die Bremse und jetzt möchten wir, dass du präzise springst und dass du dir Mühe gibst und auch mit Bedacht agierst. Und hier bewegt sich das Spiel ja nicht mehr nur nach rechts. Also wenn wir zum Beispiel in die Marble Zone kommen, in diese Tempelzonen direkt nach der Green Hill Zone, das ist ein sehr großer Bruch von der Art und Weise, wie sich das Spiel spielt. Da gibt es ja auch längere Abschnitte, in denen du dich innerhalb dieser, ich nenne das immer Tempelanlagen, auch nach links zum Beispiel bewegen musst. Und da das Spiel nicht genau weiß, eben da das Spiel auch vertikal angelegt ist von wegen, wo geht denn der jetzt lang und möchte der vielleicht nochmal links gucken, ob da noch so ein Bildschirm steht oder geht er nach rechts weiter, dann wäre das Spiel halt ständig am Hin und Her bewegen dieser Kamera.
Ja, aber das macht es jetzt schon, interessanterweise. Es hat null Toleranz nach rechts. Das heißt, der Charakter geht nie weiter nach rechts als die Bildmitte. Aber wenn du dich umdrehst und nach links gehst, dann lässt er dir etwa eine Sonic-Länge Weg, um nach links zu gehen, ehe die Kamera nachzieht. Weil es weiß, nach links ist die Bewegung anders in diesem spezifischen Spiel als die nach rechts. Also es gibt schon Varianz drin und alles, was modernere Spiele machen, ist diese Varianz einfach ein bisschen größer zu machen. Aber es hat das schon so ein bisschen. Also es ist schon die passende Kamera für das Spiel. Ich wollte das nicht kritisieren. Ich sage nur, heutzutage würde man das, glaube ich, anders machen. Aber es passt ja auch zu dieser grundlegenden Mechanik. Und du hast schon gesagt, die späteren Levels, die sind langsamer. Die sind, wenn ich das so sagen darf, viel Mario-artiger. Also wenn wir jetzt das Bild von Sonic haben, spezifisch aus diesem ersten Level, da haben wir es ja schon groß beschrieben, du hast auch mal einen Kontrollverlust, weil du halt so einen Tunnel gewirbelt wirst, wie so ein Flipperball. Du bist halt total schnell. Du wirst auch ermutigt, den Level gar nicht zu explorieren. Du hast halt eine Entscheidung, hoch, runter einmal, und dann gehst du zwei unterschiedliche Wege und du kannst auch nicht zurück. Und du kannst dir auch diese Entscheidung nicht groß überlegen. Du gehst dann einfach einen dieser beiden Wege und peng, und das war's. Du siehst den anderen Weg nie wieder. In diesem Run bist du durch. Das Spiel möchte, dass du halt nochmal zurückgehst, irgendwann in den neuen Durchgang und diesen Level nochmal spielst und dann einen der anderen Wege nimmst. Und das ist, finde ich, Kernelement dieses Game Designs, insbesondere der Levels, die hier schneller sind. Es hat mehrere Wege, du bist schnell, das Spiel weiß, du kannst nicht alles sehen, was in diesem Level los war. Du vergisst Sachen, du übersiehst Sachen, du gehst an Sachen mit Absicht vorbei, weil du auch nicht jeden Gegner besiegen musst, sondern dich an vielen Gegnern einfach vorbei bewegen kannst. Aber du kommst ja nochmal wieder und opferst nochmal 1 Minute 45 deiner Zeit, um diesen Level durchzuspielen. das ist schon ein Game Design Paradigma, das hat das Sonic zu dieser Zeit einigermaßen exklusiv. Wenn man bedenkt, wie man in den Mario-Spielen super vorsichtig vorangeht und sich immer die Gegner ausguckt und dann genau die Bewegungen abtimt zwischen den Schildkröten am Boden und so und dann so dazwischen springt. In Mario-Spielen gehst du Hindernis für Hindernis vor, ein Hindernis nach dem anderen. Bei Mario ist es total kontraproduktiv, einfach loszulaufen, weil die Gegner können dich auch überraschen an irgendwelchen Stellen, indem zum Beispiel diese Blume aus dem Boden kommt oder so. Du musst das immer schon so austimen. Und dieser erste Level will das eigentlich dir abgewöhnen, dass du dieses super vorsichtige, getimte Spiel hast, sondern es will, dass du im Flow da durchrennst und dann halt nochmal wiederkommst, um den Rest zu sehen. Und die nächsten Level brechen dann damit. Und das ist auch, was viele Spieler dem Spiel übel genommen haben oder viele Fans dem Spiel übel genommen haben. In den späteren Levels hast du dann auch Sachen, wo du zum Beispiel eine Lavasee überqueren musst mit so einer Kiste oder so einem Stein, den du da erst reinschieben musst in die Lava und dann fährt die darauf rum wie so ein Schiff. Und dann musst du erstmal warten, dass es zur richtigen Zeit ankommt und dann musst du da drauf rumstehen bleiben. Die späteren Level haben alle Warteelemente, wo du kurz warten musst. Und das ist eigentlich gegen das Versprechen des ersten Levels, möchte ich sagen.
Ja, das sind super interessante Beobachtungen, die du hier schilderst und ich stimme dir dazu. Also die Green Hill Zone muss man für sich betrachten, den Einstieg ins Spiel. Ich würde das heutzutage dem Spiel eher als Stärke zuschreiben, dass es eben so ist, dass man sagen kann, hey, ich spiele das morgen nochmal und dann nehme ich einen anderen Weg durch das erste Level und in dem Moment, wo ich da durchrenne, ich nehme das in Kauf. Das ist der Weg, für den ich mich heute entscheide. Da renne ich souverän durch, da mache ich das cool, dann nehme ich den oberen Tunnel und nach der Sprungfeder gehe ich oben lang oder ich lasse mich da runterfallen und gehe da unten lang. Es ist egal, das ist mein Weg, den ich hier wähle und ich fand das als Kind, da ich von den Mario-Spielen kam, höchst irritierend, weil ich wollte die so spielen, dass ich sage, okay, der Level geht los. Ich möchte jede Schildkröte besiegen, ich möchte jeden Goomba besiegen, ich will an jeden Block springen, jede Münze einsammeln, ich möchte in jede Röhre, in die ich abtauchen kann, abtauchen, um da auch wieder alles zu sammeln und am Ende setze ich an jeden einzelnen Aspekt dieses Levels ein Häkchen dran und sage, okay, jetzt ist der Level für mich abgeschlossen und ich kann weitergehen und was machen und so funktioniert eben der Auftakt von Sonic nicht und deswegen hat es mir damals, als es neu war, nicht so gefallen. Also ich kannte diesen Ausdruck wahrscheinlich damals nicht, aber ich hätte das als Style over Substance beschrieben. Aber man tut dem Spiel Unrecht, weil es eben dann auch zeigt in späteren Welten, dass es auch ein konventionelleres Jump'n'Run sein kann. Und dann wiederum, du hast es eben schon gesagt, stört man sich vielleicht aber auch ein bisschen daran. Gerade dieses Diktieren des Tempos, das ist wirklich höchst irritierend. Gerade in der zweiten Welt, dann schon in der Marble Zone, da sind ja Sachen drin, ich hatte die einfach komplett vergessen. Du hast eben schon mal gesagt, man schiebt da so einen Felsblock in Lava, dann muss man da drauf springen, dann schippert man auf dieser Lava lang, in der Zeit guckt man zu und zwischendurch weicht man vielleicht mal einem Hindernis aus. Es gibt ja auch Sachen wie, du musst solche Blöcke schieben auf Bodenschalter, damit da solche Träger hochfahren und dir überhaupt erst den Weg eröffnen, der ansonsten blockiert ist. Das sind ja wirklich sehr langsame Sachen, die dir hier vorgegeben werden und eben definieren, wo du lang gehst. Und die Marble Zone ist dann auch sehr viel kontrollierbarer im Hinblick darauf, dass sie ein relativ linearer Weg einfach ist, wo du weniger Abzweigungen hast, wo du wenig Freiräume hast, um überhaupt Geschwindigkeit aufzunehmen und zu sagen, ich möchte heute da lang gehen und guckt mal, wie cool ich hier durchrennen kann, weil so funktioniert das Spiel nicht, sondern es bricht dann bewusst damit, um das später in den weiteren Welten dann zu variieren und es kommt dann dazu, dass solche Welten alternieren, also ich war vorhin schon mal bei der dritten Welt angekommen, diese Springyard Zone. Da fühlt man sich so ein bisschen wie eine Flipperkugel und es gibt auch solche Bumper.
Wollte gerade sagen, da fühlst du dich echt wie in einem Flipper. Da kommt diese Geschwindigkeitsmechanik mit dem Kontrollverlust, den das manchmal hat, auch wirklich zum Tragen.
Ja, und danach kommt diese Labyrinth Zone. Die hat dann Unterwasserabschnitte und Sonic hat keine richtige Schwimmanimation, sondern der läuft dann einfach unter Wasser lang, muss dann auch so Luftblasen einsammeln, damit er nicht ertrinkt. Auch das passiert sonst nach einer bestimmten Zeit. Also auch hier gibt dir das Spiel vor, wie du dich zu bewegen hast oder wo du auch mal zu warten hast. Und so geht das dann weiter auch noch durch die zwei verbleibenden Zonen. Also da ist sehr viel Abwechslung drinne und man greift auf jeden Fall zu kurz, wenn man über Sonic sagt von wegen, ach so, das ist ja dieses Spiel, wo man einfach nur durchrennt und wo alles ohne Sinn und Verstand irgendwie in die Umwelt gepflanzt wurde, nur damit man da irgendwie cool springen und durch ein Looping laufen kann. Das ist nicht das Spiel. Und um das nochmal zu sagen, ich stehe dem heute sehr viel positiver gegenüber, auch mit der Fähigkeit, das einfach besser bewerten und analysieren zu können. Na, du lachst.
Ja, heute, Fabian, wo du weißt, dass es ein Klassiker ist. Jetzt traust du dich nicht mehr, das Spiel zu kritisieren. Für das, was du damals gefühlt hast.
Nee, das fanden damals schon viele toll. Ich war indoktriniert von Mario, sagen wir, wie es ist. Das ist auch okay. Ich finde auch okay zu sagen, jemand mag die Mario-Spiele per se lieber als die Green Hill Zone von Sonic. Weil natürlich muss man das schon mögen. Man muss auch sagen, ach so, ja, die 87 Ringe habe ich jetzt gar nicht gesehen und die Gegner, sondern ich bin anders dadurch gelaufen, aber das ist völlig okay.
Ja, ich finde, das ist das wahre Sonic. Die schnellen Levels von denen hier sind das richtige Spiel und der Rest ist so eine Art Regression in andere Spielarten. Und es ist ja auch so, dass die nächsten Spiele eher dann wieder auf das Besondere gesetzt haben und die wartenden Elemente eher ein bisschen zurückgeschraubt haben. Also insofern glaube ich schon, dass das auch das Ziel ist, dann hier natürlich ein sehr schnelles Spiel zu machen. Und ich finde gerade sowas wie die Marble Zone ein bisschen wie ein Fremdkörper. Also es sind kompetente Levels auf dem Niveau, auf dem man damals Jump'n'Runs gemacht hat. Alles cool. Aber persönlich hasse ich halt Levels mit Lava. Es tut mir leid. Vielleicht liegt es auch daran. Vielleicht bin ich da auch biased und nicht objektiv, dass mir das deswegen nicht so gut gefällt. Aber ich bin eher für die schnellen Sachen.
Das ist okay. Wie hast du denn die späteren Welten dann noch empfunden? Also, um das jetzt nochmal hier durch zu besprechen. Es kommt ja nach dieser Unterwasser-Labyrinth-Zone dann noch die Starlight-Zone. Die kommt mir fast am charakterlosesten vor von all den Welten, die es gibt. Ich habe da wenig Neues erfahren oder mir wurde auch wenig Neues abverlangt, sondern das ist quasi nochmal ein, jetzt zeig nochmal, dass du alles im Spiel irgendwie verstanden hast und lauf hier durch. Aber da fehlt mir so ein bisschen die Eigenständigkeit und der eigene Charakter auch, der diese Welt prägen sollte. Und dann kommt noch die Scrap-Brain-Zone und die ist einfach nochmal all das, was man vorher gemacht hat, nur super schwer.
Ja, das stimmt ein bisschen. Das ist nicht meine Lieblingszone. Die Starlight gefällt mir schon auch ganz gut, weil die auch ein bisschen schneller ist und mehr von so langen Passagen hat mit dem Rennen. Ja, Scrap Brain sehe ich so ein bisschen wie du und Labyrinth habe ich gar nicht gemocht. Und dann kommt ja schon die Final Zone und die ist ja ganz kurz noch. Und das ist ja nur ein Akt, in dem man im Wesentlichen gegen Dr. Robotnik kämpft. Das ist sozusagen das Finale. Das ist keine richtige Zone mehr. Aber damit sind wir auch schon bei den Bosskämpfen. Es gibt ja deren 6, inklusive des Endkampfes. Das sind alles Iterationen von Dr. Robotnik, der jedes Mal ein anderes Fahrzeug hat. Den Eggspiker, den Eggcrusher, das Eggmobile und so weiter und so fort. Wie hast du die empfunden? Hast du da ein starkes Gefühl dazu?
Ich finde die nicht die Stärke unbedingt des Spiels. Also die sind ja immer, das habe ich vorhin schon mal gesagt, eher in so einem begrenzten kleinen Areal. Und am Anfang ist es so, da fliegt der rum in so einem eierförmigen Ding und hat so eine Abrissbühne da dran, mit der er nach dir schlägt. Das hat man super schnell geblickt, wie man diesem Ding ausweicht. Und in der späteren Welt ist es so, dann wirft er von oben so Feuerkugeln oder er zerstört den Boden unter dir. Das ist ein bisschen anspruchsvoller. Aber ich finde die schon relativ gleichförmig und denen fehlt vielleicht auch dadurch, dass man gar keine Bewegung hat, außer eben diese sehr beschränkte Bewegung hier links, rechts, um da auszuweichen. Denen fehlt der Zauber, den andere Teile des Spiels haben, weil eben das Scrolling dann auch fehlt. Fand den letzten Bosskampf gegen diese große Maschine, wo er dann immer drin sitzt und dann kann dich das so von oben oder unten zerquetschen und zwischendurch kommen noch so Energiekugeln angeflogen. Das ist okay, das ist auch ein etwas fordernder Bosskampf. Die davor sind im Wesentlichen Variationen von dem gleichen, nicht so super mitreißenden Bosskampf.
Ja, die sind nicht so anspruchsvoll, die dauern auch nicht so lange. Er hat ja auch nicht so viele Waffen. Im Wesentlichen kann er ja nur gegen den springen, gegen den Gegner, sich dabei zum Ball formen. Und das war's ja schon. Es gibt ja keine Schüsse oder spezifischen Power-Ups noch, mit denen er gegen den Dr. Robotnik kämpfen könnte. Also insofern ist das nicht die ganz große Stärke des Spiels. Das ist aber ganz schön, finde ich, als Unterbrechung und als Abschluss eines Aktes, dass dann noch so ein kleiner Kampf kommt, der den Rhythmus des Spiels aufbricht. Das hat mich nicht gestört. Fand das vom Game Design her da an der Stelle ganz gut angelegt. Ist halt eine simple Variante davon. Der muss ja nicht immer schlecht sein. Eine andere Sache, die das Tempo verändert und die Spielerfahrung unterbricht, hat mich ein bisschen gestört hingegen. Und das sind die Special Stages. Das mochte ich überhaupt nicht. Die Special Stages sind so eine ganz komische Designidee. Das sind so Labyrinthe. Die haben eine Schwerkraft und du kannst sozusagen in denen nach unten fallen und dann könnt ihr sich aber drehen, wie so ein Labyrinth, das auf der Seite steht. Und dann kannst du da drin hoch und runter gehen und du musst aber einen Weg finden in dem Labyrinth. Du kannst da auch Sachen einsammeln, aber du musst einen Weg finden zu einem dieser Chaos Emeralds. Und du musst im Spiel, das haben wir noch nicht erwähnt, 6 Chaos Emeralds einsammeln, um Dr. Robotnik zu besiegen. Man kommt in diese Special Stages, wenn man mit 50 oder mehr Ringen am Ende einer Stage ankommt. Und das geht in den ersten 2 Stages jeder der normalen Zones. Also es gibt 6 normale Zones, 2 Stages je. Also 12 Gelegenheiten hast du, um diese 6 Emeralds zu kriegen. Das ist schon gut machbar, ist aber auch nicht ganz ohne. Du kannst auch gut mal an so einem Labyrinth scheitern, weil du nicht schnell genug durchkommst, den richtigen Weg nicht findest, die Gravitation nicht umschalten kannst und dann in irgendein anderes Loch fällst, das dich aus dem Level beamt. Das ist schon nicht so hilfreich. Und es kann halt auch sein, wenn du kurz vor dem Levelende stirbst und kommst da halt mit weniger als 50 Ringen an, dann siehst du diese Zone ja schon gar nicht erst. Also es ist schon wie so ein Nebenspiel noch dazu. Und wenn du ohne diese 6 Emeralds am Ende des Spiels ankommst, dann kriegst du das schlechte Ende. Das ist ja gemein.
Ja, es ist zwar nur ein kleines Detail dann, was man nur im Abspann sieht, wo man nicht mehr interaktiv involviert ist, aber dann heißt es so, ach, Dr. Robotnik hat jetzt übrigens doch gewonnen, du musst das nochmal spielen. Und idealerweise macht man das so, dass man versucht, das in den ersten 3 Zonen zu schaffen, all diese 6 Emeralds zu bekommen, weil das Spiel natürlich nach hinten raus schwerer wird. Das heißt, es wird auch schwerer, dann mit 50 Ringen im Gepäck jeweils an das Ende eines Levels zu kommen. Und nochmal, du hast gesagt, diese Labyrinthe können sich drehen, also sie drehen sich permanent. Es ist so ein bisschen wie, vielleicht kennt ihr noch diese Holzlabyrinthe, die man früher so als Kinderspielzeug hatte, wo so eine Kugel einfach durchrollt, die man zu einem Ziel bringen muss. Und das ist eben Sonic hier in dem Fall. Und du kannst zwar auch springen, aber nur, wenn du irgendwo gerade langrollst, wo du Boden unter dir hast. Also das heißt, du bist sehr eingeschränkt in der Art und Weise, wie du die Bewegung beeinflussen kannst. Und dann gibt es so Felder, die man berühren kann. Die können quasi die Drehrichtung umdrehen. Es gibt auch ganz oft dann so unfreiwillige Ausgänge, also einfach so Zielfelder, wo du durchrollst, dann hast du es halt nicht geschafft, diesen Emerald zu bekommen. Und diese Emeralds liegen auch nicht einfach in diesen Labyrinthen rum, sondern die sind in der Regel eingefasst. Oh, ja. So ähnlich wie bei einem Arkanoid oder Breakout muss man mit Sonic ganz oft erst gegen diese Blöcke dotzen, die außen rum sind, und dann ist der Weg frei und du hast einen dieser Emeralds, und das ist tatsächlich eine große Challenge. Also weil es kann dir super schnell passieren, dass du versehentlich einmal das nicht schaffst, da irgendwie an so einem Ausgang vorbeizurollen, und dann bist du eben raus und dann geht es mit dem nächsten Level weiter und du musst darauf hoffen, dass du es dann beim nächsten Mal schaffst, nochmal in die Special Zone zu kommen und eben den nächsten Chaos Emerald zu bekommen, und dann wird er abgehakt, und das ist auch nicht immer das gleiche Labyrinth, sondern das verändert sich, es wird komplexer, es wird schwieriger, es sind mehr dieser Blöcke noch um die Chaos Emeralds, und ich fand die eigentlich schön, weil sie auch technisch einfach hübsch gemacht sind, also wie sich das da um die eigene Achse dreht, und dann fliegen da auch wie so polygonal aufgebaut scheinende Vögel vorbei im Hintergrund. Es hat so einen leicht psychedelischen Anstrich und auch so eine komische Leiermusik dazu. Ja. Also da muss man sich schon ins Zeug legen, und ich finde die anders als die Standard-Level, und ich fand das schon eine Bereicherung, dass die hier drin sind. Aber ich verstehe auch, wenn man sagt, ah, dass mir hier so die Kontrolle aus der Hand genommen wird und das immer auch ein bisschen Glück ist, das mag ich nicht so gern. Bin ich fein mit, wenn das jemand sagt? Also die haben sie ja scheinbar nicht so gefallen. Ich finde sie ganz gut.
Ist halt auch so eine Fitzelmechanik. Ich finde, der Vergleich nach dieser Ebene mit der Kugel, diesem Holzlabyrinth, das du genannt hast, das ist genau der Vergleich, der mir nicht gekommen ist. Du musst dir halt nur vorstellen, dass dieses Labyrinth nicht auf deinem Tisch steht, sondern dass du das hochkant hältst. Die Kugel ist weiterhin schwerkraftabhängig und du drehst die ganze Zeit das Labyrinth rum.
Ja.
Wie so ein Lenkrad. Ich finde, das macht diese Bewegung von Sonic da drin so fitzelig. Da sind auch so kleine Bewegungen. Dann musst du da so auf den einen, dann prallst du da falsch ab, dann bist du ganz knapp daneben und kommst nicht zwischen den 2 Steinen durch, um den Emerald zu holen. Ich finde, das ist auch wieder eine langsame Mechanik, eine detaillierte Mechanik, eine Abwartemechanik. Ich muss ja auch manchmal warten, bis es sich richtig gedreht hat, so damit ich dann da richtig reinspringen kann. Und in Sonic brauche ich zumindest keine Mechaniken, wo ich auf irgendwas warte. Das Spiel soll auf mich warten. Und ich finde, das ist ja auch ein Spiel, in dem nicht gewartet werden soll. Wenn du eine Sekunde innehältst, fängt deine Figur ja in so einer Idle-Animation an, ungeduldig auf den Boden zu tappen. Also jetzt nicht in den Special Zones, sondern im normalen Level. Das sagt doch alles. Rennen! Wir sind zum Rennen geboren. Ja, wir wollen rennen. Und dann wirft das mich in die Special Zone. Ah, ich weiß es nicht, Fabian. Ich weiß es nicht.
Ach, ich glaube, für mich hat auch viel hier ausgemacht, dass die einfach cool aussehen. Also finde für 16-Bit-Verhältnisse ist das stark, kann ich mir gut angucken, ist ein hübscher Effekt, wie sich das die ganze Zeit dreht. Und diese Special Zones sind überhaupt stellvertretend dafür, wie schön das Spiel aussieht. Also wir haben das vielleicht auch noch nicht genug gewürdigt an der Stelle, weil wir sagen die ganze Zeit, ja, das ist super schnell, aber das ist ja auch was, was nicht selbstverständlich ist zu der damaligen Zeit. Also die Geschwindigkeit, das Scrolling, jetzt mal unabhängig davon, ob die Kamera immer Sonic optimal einfängt, das Spiel läuft beeindruckend sauber, also dass es mal ruckelt, das kommt dann vor, wenn du getroffen wirst und ganz, ganz viele Ringe fliegen aus Sonic raus, dann wird es mal kurz ein bisschen langsamer. Aber sonst ist das einfach technisch echt beeindruckend für ein 16-Bit-Spiel aus 1991. Plus ist es halt auch was, wo damals das Super Nintendo Probleme noch hatte. Und ich bin mir sicher, dass das auch ein Faktor für Sega war, zu sagen, hey, guckt mal, was unsere Konsole kann. Wir haben hier ein super schnelles Spiel. Weil, um da einmal ganz kurz, ohne zu detailliert werden zu wollen, in die Technik einzusteigen, das Super Nintendo hatte eine sehr langsame CPU. Und bei den frühen Super Nintendo-Spielen war es oft so, dass die Spiele langsam waren, dass sie geruckelt haben, gerade wenn dann viel auf dem Bildschirm war. Und Sonic suggeriert dir hingegen, guck mal, das Mega Drive kann das alles, das ist super schnell, es hat Parallax-Scrolling, es hat ganz viele Ebenen und Gegner auf dem Bild und das ist für uns alles super easy. Es verkauft auf jeden Fall diesen Gedanken damals sehr, sehr gut mit, dass das Mega Drive ein technisch immer noch starkes Gerät ist, das sich nicht hinter dem Super Nintendo verstecken muss, obwohl es gerade in Japan halt einfach die sehr viel ältere Plattform ist.
Ja, guter Punkt. Das ist schon ihr Vorzeigespiel, auch optisch, um zu zeigen, dass sie noch am Markt sind. Ja gut, aber das ist ja nicht alles. Die reine Technik ist ja eine Sache, es ist ein technisch kompetentes Spiel. Also man fällt jetzt auch nicht tot um, wenn man es heute sieht, vor Begeisterung. Aber vor allen Dingen ist es ein stilistisch sehr stimmiges Spiel. Die Figur ist echt toll designt, zeitlos, hat ja auch überdauert. Der ganze Look des Spiels ist total wiedererkennbar, ist super klar. Gerade weil es sich diesen Kniff leistet, in dieser überstrahlt hellen ersten blau-grünen Welt anzufangen, hat es gleich so einen Akzent gesetzt, den man so auch noch nicht überall gesehen hat. Es leistet sich diese Vielfalt der Levels, die alle wirklich super unterschiedlich aussehen. Also es protzt fast damit, mit seiner grafischen Varianz. Das ist echt gut gelungen und das ist ja auch nicht immer selbstverständlich bei japanischen Spielen. Es ist alles total gut lesbar, auch aus der westlichen Welt. Es hat seine freakigen kleinen Elemente, aber nicht zu viele. Man kann dem allem gut folgen und man fühlt sich in dieser Welt auch sehr schnell einigermaßen zu Hause.
Das stimmt. Und ich finde, dass darüber hinaus auch die Musik einen Großteil beiträgt zum Eindruck, den man von dem Spiel hat. Und wenn wir Sonic hören, also den Namen Sonic, nicht die Musik, haben wir natürlich immer schnell diese Green Hill Zone Musik auch im Ohr, wenn man das Level einfach mit Abstand am häufigsten irgendwo gesehen hat. Aber finde, dass die Musik generell über das Spiel hinweg sehr stark ist und sie ist gar nicht mal so typische Spielmusik für mich, sondern da sind oft auch eher Sachen drin, die so ein bisschen wie Popstücke klingen und das liegt natürlich auch daran, dass das eben extern gemacht wurde bei Dreams Come True. Wenn man sich diese Stücke auch einzeln mal anhört, finde ich, also die gehen halt super gut ins Ohr und ich kann mir das auch anhören, ohne dass ich das Spiel dazu sehe. Und das ist gerade auch bei frühen Spielen häufig ein bisschen schwierig, sowas zu trennen, halt das Visuelle und den Ton, sodass man immer noch denkt, ah, die Musik ist cool, das würde ich mir so auch anhören. Aber hier ist das schon so. Deswegen, wir hören einfach hier nochmal stellvertretend in ein Musikstück rein, was aber nicht die Green Hill Zone ist, die man schon so oft gehört hat.
Sehr schön.
Finde ich auch. Und die meisten der Stücke im Spiel haben wirklich so eine Qualität und dieses Thema Musik ist auch was, was zu der ganzen Identität von Sonic dann gehört. Also die Art und Weise, wie diese Spiele sich anhören, auch das Jingle, was die Ringe machen, wenn man das einsammelt. Aber vor allem auch die Musik, das ist echt ein wichtiges Thema für Sega und das führt später übrigens auch dazu. Das war lange Zeit nur ein Gerücht, aber wurde viele Jahre später dann auch mal bestätigt, dass sogar Michael Jackson an Sonic mitarbeitet, also nicht am ersten, sondern am dritten Teil. Aber da kommen Teile vom King of Pop damals und das ist natürlich auch schon was Besonderes, was damit einhergeht, wie sehr Sonic einfach in die Popkultur relativ schnell auch übergeht.
Genau, und das unterstreicht natürlich die popkulturelle Bedeutung, die Sonic dann ja relativ schnell gewinnt. Damit sind wir schon am Ende unserer Diskussion und Beschreibung von dem ersten Sonic-Spiel. Dann reden wir jetzt noch kurz darüber, was danach passiert ist. Also wir erinnern uns nochmal, das ist 91 erschienen, am 23. Juni in den USA und Europa, am 26. Juli dann in Japan. Und das ist ein Bundle-Titel, ein Pack-In-Titel, der vielen Konsolen beiliegt. Und das hilft natürlich den Verkaufszahlen des Spiels enorm, weil man ja dann so die Bundle-Verkaufszahlen auf die normalen Verkaufszahlen des Spiels zählen kann. Und dann wird das 1991 auch zum meistverkauften Heimkonsolenspiel mit über 2 Millionen Exemplaren. Anfang 92, im ersten Quartal 92, sind wir schon bei 2,8 Millionen. Davon 1,8 Millionen allein in den USA und der Rest in Japan und Europa summiert. Das zeigt auch nochmal, wie sehr sie in den USA zugeschlagen haben. 2009 wird dann mal eine Zahl gesagt, dass sie 15 Millionen verkauft haben von der Mega Drive-Version von Sonic the Hedgehog. Und das kann sogar Nintendo für die vergleichbare Plattform, für das SNES, nur mit einem einzigen Titel übertreffen, obwohl das SNES ja viel mehr Stückzahlen gedreht hat als das Mega Drive. Und das ist Super Mario World mit 20 Millionen. Also man sieht schon, ne, das ist die gleiche Größenordnung zumindest. Nicht die Nummer 1, aber kann schon mithalten. Und durch die vielen Portierungen auf das Master System und das Game Gear und so liegt das Sonic 1 mittlerweile bei über 25 Millionen verkauften Exemplaren.
Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Und der Erfolg ist ja nicht nur Marketing damals. Wir haben jetzt schon gesagt, dass das Spiel auch inhaltlich gut war, dass das seine Stärken hat. Und es ist auch bei Kritikern damals wohlwollend aufgenommen worden. Also das hat überall sehr, sehr gute Tests eingefahren. Also in der Regel wurde vor allem natürlich so die technische Qualität gelobt und die Geschwindigkeit und die Art und Weise, wie es ein spektakuläres Abenteuer, die einfach vermittelt hat. Was damals auch schon ein Thema war, wir haben es gesagt, war so im Vergleich mit Super Mario, dass einige Tester gesagt haben, ja, das hat nicht ganz die Spieltiefe, aber in der Regel hat das nichts daran geändert, dass die Wertungen dennoch sehr, sehr gut waren international. Ich habe in Deutschland geschaut, da fällt es ein bisschen ab, während du international oft so hohe Achter- oder Neuner-Wertungen findest. Hier zum Beispiel habe ich gefunden die ASM 1091, die waren sehr angetan, da hat es eine 11 von 12 bekommen, aber in der Videogames zum Beispiel, in der 291, da lag es unter 80, also 79% wurden hier gegeben von Winnie Forster und Martin Gaksch. Die haben sich mehr Abwechslung gewünscht und auch in der Mega Blast, das war so der Konsolenableger, den es zeitlang vom Joker Verlag gab, gab es 83%. Also das sicherlich immer noch eine okay Wertung, aber nichts so Besonderes tatsächlich. Also in Deutschland war man eher kritisch dem guten Sonic gegenüber.
Das hat doch nicht zu wenig Abwechslung, das Spiel. Das ist doch gemein. Andere Zeiten, andere Wertungen. Aber tatsächlich, das liegt unter dem, was in Amerika gesehen worden ist. Ja, in Amerika gab es da höhere Wertungen. Und weil ja nicht die ganze Welt aus deutschen Redakteuren besteht, gelingt es Sega schnell, Sonic sehr populär zu machen. Das Image kommt an bei der jungen Zielgruppe und der Charakter kann tatsächlich neben Mario bestehen und wird als ansatzweise gleichwertig wahrgenommen. Anders als zum Beispiel Alex Kidd, der das auch schon mal vorhatte. War ja auch ein gutes Spiel, das erste Alex Kidd. Und das ist ja heutzutage einigermaßen vergessen, zumindest in seiner Maskottchenfunktion. Es liegt aber auch natürlich daran, dass Sega da so viel Geld ins Marketing investiert hat und wirklich, wirklich alles versucht hat, um diese Figur so zu behandeln, wie Disney eine Mickey Mouse behandeln würde und nicht nur einfach so als einen Spielehelden zu positionieren. Laut dem Al Nielsen, von dem wir schon gesprochen haben, hat Sonic bereits 1992 in der Gruppe der 6 bis 11 Jahre alten Kinder in den USA einen höheren Bekanntheitsgrad als Mickey Mouse. Ich bin nicht bereit, das zu glauben, aber das hat er gesagt. Wir geben das hier mal wieder. Mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, die Sache aber, das haben sie da zitiert. Und Sega geht halt auch aus dem engen Teich raus des Gamings und wird Sponsor von verschiedenen Non-Gaming-Sachen. Zum Beispiel auch vom Formel-1-Team von Williams. Und dann ist Sonic halt auf Autos und auf Helmen zu sehen und derlei Dinge. Das macht schon echt einen Unterschied.
Ich habe da bei Reddit ein Fotoshooting gefunden, was damals gemacht wurde, wo man das eben sieht, wie Sega da im Formel-1-Zirkus involviert ist. Und das ist schon wirklich besonders, dass du da halt so ein Formel-1-Auto stehen siehst. Und dann ist da hinten eben so ein Sega-Schriftzug und ein Sonic mit drauf. Ich will nicht wissen, was das gekostet hat damals. Also Formel 1 war ja damals auch schon ein großes Business. Und ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen unserer Aufnahme nochmal auch einen Artikel dazu gefunden, wie bei einem anderen Formel-1-Rennen, wo auch Sega Sponsor war. Da hält Ayrton Senna am Schluss so einen Pokal hoch und es ist einfach ein goldener Sonic.
Wie geil.
Das haben die auch gemacht und ich will nicht wissen, was die da an Geld für in die Hand nehmen mussten, um da so wahnsinnig präsent zu sein in diesem Formel-1-Zirkus.
Weiß man immer nicht. Wenn man natürlich eine sympathische eigene Figur hat und dann zur Formel 1 geht und sagt, pass mal auf, ihr wollt doch in die jüngere Zielgruppe, wir wollen in die ältere. Hä? Knick, knick. Ja. Können wir nicht irgendwie einen Dreh finden oder so? Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber ich nehme schon an, Formel 1-Sponsoring war auch damals schon sehr teuer.
Ich würde auch davon ausgehen. Natürlich findet Sonic auch in anderen Medien dann statt. Also es gibt eine Vielzahl an Comics und Mangas, die erscheinen über die Jahre direkt ab Start. Im Grunde genommen, also schon 1991 geht's damit los. Und Sonic als Sega-Maskottchen bleibt dann auch nicht auf seine eigenen Spiele beschränkt, sondern er hat dann auch so Cameo-Auftritte in anderen Videospielen. Zunächst ist Sega ja noch bis zur Jahrtausendwende auch Publisher eigener Hardware. Das heißt, Sonic bleibt in Spielen, die von Sega kommen. Und später, als Sega sich dann öffnet und eben auch Spiele macht für andere Plattformen, da geht Sonic auch darüber hinaus. Und du hast es vorhin schon mal angedeutet, heutzutage sind Sonic und Mario ja quasi Freunde. Also man kann die in einem Atemzug nennen und niemand kommt da gleich mit dieser Blutsfehde der beiden an. Es gibt Spiele, wo die beiden zusammen auftreten. Also es gibt mehrere Sportspiele, die sich in der Regel um die Olympischen Spiele drehen. Sonic ist bei Super Smash Bros. Dabei. Also der ist einfach präsent und es gibt natürlich auch viel Bewegtbild, was gemacht wird und auch das geht schon früh los in den 90ern, also 1993 lässt Sega eine Cartoon-Serie produzieren, die heißt The Adventures of Sonic the Hedgehog. Da wird Sonic gesprochen von Jaleel White, der eine oder die andere kennt den vielleicht noch, der war Steve Urkel in Alle unter einem Dach, was ich immer so am Rande verfolgt habe damals.
Ich weiß nicht, was Alle unter einem Dach ist.
Was? Du weißt nicht, wer Steve Urkel ist?
Nein.
Das werden die Leute dir empört in den Kommentaren erklären, dass du diese Ikone der Unterhaltung der frühen 90er nicht kennst. Ich lasse es einfach unkommentiert und du schließt diese Bildungslücke danach dann. Es gibt parallel dazu noch eine weitere Serie dann schon, die tatsächlich auch schon anläuft, bevor The Adventures of Sonic überhaupt durch ist. Die heißt nur Sonic the Hedgehog. Und in den Jahren darauf entstehen noch weitere Serien, zum Beispiel eine, die primär aus Frankreich kommt, nämlich Sonic Underground 1999 und auch in Japan gibt es Bewegtbildproduktionen, also zum Beispiel eine Anime-Serie namens Sonic X, da sind wir dann schon im neuen Jahrtausend und es ist nicht so, dass das dann aufhört, dass man irgendwann sagt, ach gut, das ist jetzt durch mit den Serien oder Filmen, das machen wir jetzt nicht mehr, sondern es geht dann eigentlich erst richtig los und das eher auch so in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen.
Ja, es kommt ja noch die Sonic Prime Geschichte auf Netflix, also eine Animationsserie und dann kommen ja 2020 und 2022 diese Kinofilme mit Jim Carrey, ja, als Dr. Robotnik und so und die kommen ja auch gut an. Der erste war doch das, wo es diese Kontroverse gab um den komisch dargestellten Sonic, oder?
Den sie nochmal überarbeitet haben dann und jeder war sich sicher, der Film würde Riesenschrott und ein Flop werden und der war super erfolgreich.
Ja, genau. Aber sehr erstaunlich, dass es so geklappt hat, nachdem sie da diesen Umweg gehen mussten, weil sie den Sonic wirklich richtig fehldesignt hatten, würde ich auch sagen, ehrlich gesagt. Aber dann haben sie es richtig gemacht und dann gab es ja sogar einen Nachfolgefilm und noch einen dritten Teil. Ne? Dieses Jahr, also wir nehmen das ja im Jahr 2024 auf, soll dann noch ein dritter Teil kommen. Ihr, die ihr das in der Zukunft hört, im Jahr 2576, könnt uns ja dann sagen, ob in den Geschichtsbüchern stand, dass es da einen dritten Teil gab. Schauen wir mal. Also Sonic ist auf dem Höhepunkt seiner Macht fast. Die Spiele sind momentan jetzt nicht so präsent mehr, aber als Figur und als Popkultur-Ikone ist seine Beliebtheit ungebrochen.
Wir müssen jetzt natürlich schon nochmal einen Blick darauf werfen, abseits der Popkultur, was gab es denn noch in Spielen? Und das können wir hier nicht in Gänze abhandeln, weil auch da nochmal Rückgriff auf den Einstieg. Es gibt ungefähr 1 Million verschiedene Sonic-Spiele. Das heißt, wir beschränken uns auf die Sachen, die Jump'n'Runs sind. Und hier können wir gleich nochmal einsteigen mit dem gleichen Spiel in einer anderen Fassung, weil wir haben es jetzt auch schon, glaube ich, zweimal gesagt. In Japan kommt das Spiel ja einen Monat später raus. Und du denkst so, ja, okay, das sind irgendwelche lokalen Gründe. Keine Ahnung, im Juli verkauft sich das vielleicht in Japan besser, weil im Juni das erscheint. Und das ist natürlich das gleiche Spiel, würde man annehmen, ist es aber nicht. Das Spiel wird für den Japan-Release schon einmal überarbeitet. Eine Sache fällt einem schon im Titelbildschirm auf. Da sehen wir Sonic in so einem großen Emblem, so ein geflügelter goldener Kringel. Und da steht Sonic the Hedgehog und darüber ist er abgebildet. Und der Hintergrund ist Green Hill Zone-artig. Und hier sehen wir, dass die Wolken unabhängig sich bewegen können vom Rest des Hintergrundes, weil es gibt hier mehr Parallax-Ebenen. Das sieht man im ganzen Spiel an verschiedenen Stellen mal, dass die Hintergründe hier etwas dynamischer noch wirken, weil sich da eben mehr bewegen kann. Die Wassereffekte sind zum Beispiel auch schöner in der Labyrinth Zone. Und dadurch wirkt diese Version noch ein bisschen geschliffener einfach in Details. Also da scheinen sie wirklich so bis zur letzten Sekunde die Zeit ausgenutzt zu haben, die sie hier eben auch mehr hatten. Es gibt später sogar noch eine 2.0-Version in Japan, die dann auch nochmal einen Bug behebt. Im ursprünglichen Spiel, auch im Westen, ist es nämlich so, dass wenn man auf Stacheln fällt, verliert man die Ringe. Und wenn man dann aber nochmal auf diese Ringe fällt, dann stirbt man. Weil es gibt normalerweise so eine kurze Unverwundbarkeitsphase, so wie man das kennt, wenn man einmal getroffen wird. Aber die setzt erst ein in der Urversion, wenn Sonic einmal vorher sicheren Boden berührt hat. Und das kann ein bisschen frustrierend sein und deswegen haben sie das, was ein Fehlverhalten im Grunde war, rausgenommen in dieser späteren japanischen Version. Ich würde jetzt nicht per se sagen, dass die westlichen Versionen signifikant schlechter sind und dass man sich jetzt ärgern muss, aber es ist schon ungewöhnlich auf jeden Fall, auch zur damaligen Zeit, dass bei so einer kurzen zeitlichen Diskrepanz zwischen den Releases inhaltlich das Spiel nochmal verändert wurde.
Ja, ganz erstaunlich und ja sogar noch technisch verbessert auf eine kleine Art. Naja, Sonic funktioniert ja nun und dann fällt Sega ein, dass sie ja noch zwei andere Konsolen haben, das Master System und das Game Gear, und dann machen sie dafür auch noch Versionen. Die entwickeln sie aber nicht selber, die geben sie in Auftrag bei einem extra dafür gegründeten Studio namens Ancient, das unter der Leitung des jungen Spielekomponisten Yuzo Koshiro steht. Es ist ein eigenes Spiel. Also es wird kürzer und simpler. An manchen Stellen ist es einfach total identisch, aber an vielen Stellen weicht es auch ab. Es hat teilweise einen neuen Soundtrack. Und natürlich ist die grafische Qualität nicht auf dem Niveau der Mega Drive-Version. Aber das ist schon auch eine kompetente und gut gemachte eigene Version, die für ihre Hardware völlig angemessen ist. Und das hört hier auch nicht auf. Sonic erscheint weiter auch auf der 8-Bit-Plattform, weil das auch da natürlich ein Erfolg ist. Auf 16-Bit, also auf dem Mega Drive, geht es natürlich auch weiter. Die machen jetzt relativ schneller Folge Sequels. 1992 kommt Teil 2, 1993 kommt Sonic the Hedgehog CD, 1994 kommt der dritte Teil schon und Sonic Knuckles. Schon Teil 2 bringt eine ganz wesentliche Neuerung, die schon in Teil 1 hätte sein sollen, nämlich einen Zwei-Spieler-Modus via Splitscreen. Dafür wird ein neuer Charakter eingeführt, Miles Prower, in der Regel nur Tails genannt. Und mit dem kann Sonic dann um die Wette laufen im Splitscreen, im Race-Modus. Es gibt ein neues Manöver, den Spin Dash. Und in Sonic 3 kommt dann noch eine Speicherfunktion hinzu. Der Titel ist auch noch ein bisschen umfangreicher. Und es wird ein neuer Charakter eingeführt namens Knuckles, der dann im nächsten Spiel sogar in den Titel erhoben wird.
Mit Sonic 3 kommt auch ein neues Charakterdesign. Ich finde das persönlich nicht so schön, aber das ist sicherlich Geschmackssache, welchen Sonic man hübscher findet. Und dann hast du es schon gesagt, folgt auf dem Mega Drive noch Sonic and Knuckles. Das hat quasi so zwei separate Abenteuer. Eins kann man mit Sonic spielen und eins mit Knuckles. Und super interessant an dem Spiel ist, da ist quasi hinter einer Klappe so eine Steckverbindung und du kannst andere frühere Sonic-Spiele da drauf stecken. Zum Beispiel, wenn das Sonic 2 ist, dann kannst du dann Sonic 2 mit Knuckles als Charakter spielen. Und wenn du Sonic 3 auf dieses Spiel steckst, dann entsteht daraus ein gemeinsames größeres Spiel, was sich dann Sonic 3 and Knuckles nennt. Das wirkt sehr ausgeklügelt, liegt auch daran, dass diese Spiele nahezu parallel entwickelt wurden, das Dreier und das Knuckles. Das Knuckles haben sie dann einfach aus wirtschaftlichen Gründen ein bisschen später veröffentlicht, um dann nochmal ein eigenes neues Spiel zu haben. Also sie melken das schon richtig. Auf dem Mega Drive kommen so die Hauptspiele und du hast es eben schon mal gesagt, auch auf Master System und Game Gear kommen unglaublich lange noch Sonic-Spiele raus, also auch ganz eigenständige 2D Jump-Runs mit dem Eagle erscheinen dann da. Das geht bis 1996. Da kommt noch Sonic Blast für die alten Plattformen raus, wo selbst das Mega Drive, würde man sagen, eigentlich schon tot und begraben ist, werden diese Plattformen noch bedient. Danach gelingt ihnen nicht so nahtlos dieser Übergang wie bei Mario. Nach Super Mario World 2 kommt ja dann Super Mario 64 auf dem N64 und schockt wirklich die Videospielwelt. Und sowas hat Sega nicht in 3D. Die haben ja erst den Sega Saturn als PlayStation-Konkurrenz, der nicht so gut funktioniert auf dem Markt. Danach die Dreamcast als ihre letzte Konsole. Da gibt es dann 1998 Sonic Adventure. Das werden wir vielleicht ja auch nochmal besprechen, weil es natürlich auch das erste große 3D-Sonic ist und sicherlich auch seine Stärken hat. Und dann geht Sega ja aus dem Hardware-Geschäft raus und beginnt damit, Sonic-Spiele auch für andere Plattformen zu machen. Sie gehen auf den Game Boy Advance von Nintendo. Da gibt es eine erstaunlich gute Trilogie namens Sonic Advance, die zwischen 2001 und 2004 erscheint. Und danach machen sie zwar dann und wann mal 3D-Spiele, die zeitweise aber nicht mehr so gut oder auch richtig schlecht sind. Und ein 2D-Spiel als Fortsetzung zu den alten Mega Drive-Spielen machen sie erst 2010. Da erscheint Sonic 4 und ich habe das jetzt versucht, nochmal objektiv betrachtend nachzuholen. Das ist nicht so gut, das ist sogar ziemlich schlecht. Das haben sie primär von einem externen Studio namens Dimps entwickeln lassen und sollte ein Episodenspiel werden. Wir erinnern uns daran, das war eine Zeit lang mal en vogue, vor über 10 Jahren, dass Spiele in mehrteiliger Ausführung erscheinen, wo man sich dann immer die neueste Episode downloaden kann. Es kommen 2 Episoden von diesem Sonic 4. Danach wird es eingestellt und die 3. Episode erscheint gar nicht mehr. Und da denkt man so, okay, das war's vielleicht mit den 2D-Spielen. Es vergeht wieder eine Menge Zeit und 2017 kommt Sonic Mania, von dem ich bis heute noch sagen würde, das ist richtig, richtig gut. Da haben sie Leute dran mitarbeiten lassen, wie ein Mann namens Christian Whitehead, der so aus der Fanszene kommt und Sonic-Spiele gebaut hat, die aber nicht zu heißen vorher. Solche Expertisen holen sie sich dann hier rein und stellen ein sehr, sehr gutes 2D-Sonic her. 2023 Sonic Superstars, so ein bisschen als ihr New Super Mario Bros., also als ein 2D-Jump'n'Run mit 4-Spieler-Modus, das ist komischerweise nicht so gut. Aber Sonic ist nach wie vor noch da und es gibt natürlich auch immer wieder Compilations bis heute, auf denen Sonic verwurstet wird, auch der erste Teil, den wir heute besprochen haben.
Ja, und auf den Retro- und Mini-Konsolen und überall ist das präsent. Da können wir noch eine Stunde drüber reden. Das müssen wir nicht. Vielleicht noch ganz kurz als Warnung, die Game Boy Advance-Version von 2006. Ganz schlimm, die überhaupt nicht gut funktioniert. Sieht super aus auf Screenshots, aber in Bewegung halt doof mit inkonsistenter Bildrate und so. Dafür hingegen wieder eine gute 3DS-Version. Aber wurscht, es gibt halt viel und bei so viel Zeug, ja, sind ja wirklich jedes Jahr irgendwelche Versionen erschienen auf Mobile und alles und so, gehen ihnen natürlich auch mal Sachen schief.
Ja, ich glaube, wir können ein paar Versionen jetzt auch unter den Tisch fallen lassen. Ja. Das Spiel kommt natürlich auch irgendwann mal für Android und iOS raus. Da hat man wie immer das Problem, dass man eigentlich einen physischen Controller dafür braucht. Es gibt eine Version von vor ein paar Jahren für die Nintendo Switch, die ist ganz okay. Aber das Schöne ist, wir können jetzt hier quasi den Deckel drauf machen, indem wir euch einfach noch einen Tipp mitgeben. Wenn ihr jetzt denkt, ah, jetzt will ich das alte Sonic mal nachholen und vielleicht die direkten Nachfolger auch. Dafür gibt es Sonic Origins. Das stammt von 2022, wurde 2023 dann nochmal erweitert. Da hieß es dann Sonic Origins Plus. Das sind die ganzen Mega Drive-Spiele, auch Sonic CD. Und das Plus hat dann quasi nochmal ein Dutzend Game Gear Sonic-Spiele mitgebracht. Und das sind sehr, sehr kompetente Versionen dieser Spiele. Es sind nicht nur die Originale, die kann man da auch spielen, aber eigentlich sind die Hauptattraktionen hier so Remaster-Fassungen. Also da wurde eine neuere Engine verwendet mit Widescreen. Es gibt Manöver, die erst später hinzukamen. Du hast vorhin schon mal den Spin Dash genannt. Es gibt dann auch noch einen Drop Dash, also einfach Dinge, die Sonics Bewegungsrepertoire erweitern Das ist eine sehr, sehr schöne Spielesammlung. Die gibt es auch für alle aktuellen Plattformen, also PC, PlayStation, Xbox, Switch. Da könnt ihr das Ganze nachholen, wenn ihr jetzt denkt, ach, so ist also dieses Sonic. Das ist gar nicht nur dieses schnelle, aber ansonsten reichlich öde Jump'n'Run, das gegen Mario nicht anstinken kann. Nein, ich würde hier heute nochmal sagen, als der Nintendo-Fan, als der ich immer gelte, Sonic ist ein schönes Spiel und ich bin froh, dass wir es nach über 70 Folgen jetzt geschafft haben, das einmal euch heute hier zu erzählen.
Ja, vielen Dank, Fabian. Noch ganz kurz als Hinweis für Unterstützer machen wir noch eine Folge Trivia, in der wir noch ein paar Aspekte verwursten aus dem Sonic Extended Universe. Vielen Dank auf jeden Fall allen, die bis hierhin zugehört haben und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.